Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge des Welle Home Podcasts. Heute die letzte Folge im März, heute ein Race und heute mit dabei der liebste Thomas, der mir liebste Thomas aus München, den ich kenne. Und ja, ich aus Köln. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend.
Wir sitzen so ein bisschen noch auf dem Sprung, weil es könnte sein, dass wenn der Chris seine Handwerker dass die Handwerker jetzt eh noch bei ihm sind, wundert uns, mich zumindest ein bisschen, nicht, dass Handwerker nicht fleißig wären, aber dass man den Chris so spät am Abend noch erträgt, das ist eher, was mich so irritiert. Und deswegen kann es gut sein, dass er noch dazukommt, aber wir dachten, wir fangen einfach schon mal an und wenn er sich meldet, dann kommt er einfach dazu. Und lassen wir ihn mal, da er ja wahrscheinlich eh nur über so einen komischen Spanier die ganze Zeit preisen und jubeln wird, ist es vielleicht gut, wenn wir den etwas ruhigeren Teil am Anfang machen. Oder war es ruhig? Mainland San Remo steht als erstes bei uns auf der Tagesordnung.
Ruhig war es auf keinen Fall, ja. Also, es hat ordentlich geknallt.
Ja, das stimmt. Ich habe es mir irgendwie auf dem Eurosport-Player angeguckt und das hat irgendwie so leidlich geklappt. Also ich wollte irgendwie spulen und das hat nicht geklappt mit dem Spulen und hin und her. Und komischerweise bin ich genau an der richtigen Stelle gelandet. Also irgendwie Cipressa, es ging los. Ich sah, wie heißt er nochmal gleich? Vorne, Bora Grohe.
Bora Hans Grohe.
Bora Hans Grohe. Helf mir auf die Sprünge. Deutsches Meistertrikot.
Markus Burkhardt.
Genau, Markus Burkhardt. Markus Burkhardt zog an. Was war bis dahin passiert? Nicht viel, oder? Das typische Blabla.
Ja gut, also zu Beginn des Rennens hat es natürlich durch die Witterungsbedingungen das Ganze sehr erschwert. Also es hat über weite Strecken des Rennens geregnet und auch richtig stark geregnet. Und erst als die Fahrer dann an der Küste, an der ligurischen Küste ankamen, und es aufs Finale zuging, wurde es dann langsam trocken und im Finale schien ja dann sogar die Sonne. Und ja gut, ansonsten das übliche Szenario, wir hatten eine Fluchtgruppe und so richtig spannend wurde es dann erst, als es dann zur Cipressa ging. Da hat man eigentlich schon erwartet, dass da vielleicht mal der ein oder andere Favorit vielleicht was probiert. Aber erstaunlicherweise ist ein ganz, ganz großes Feld da noch drüber gefahren. Es hat keiner was versucht und das Tempo war auch recht gering. Dafür dann der zweite entscheidende Anstieg, der Poggio, ja, da ging es dann umso intensiver zur Sache und da wurde letzten Endes auch die siegreiche Attacke gestartet.
Mhm. Ist es denn, also wie hast du das Rennen erlebt bis dahin? Also guckst du es bis dahin auch durchgehend und was machst du da nebenbei? Noch ein Haus bauen und komplett putzen und streichen und sanieren oder wie verbringst du den Tag, um es mal so zu fragen?
Nö, also mittlerweile ist es ja so, also bei so Mailand San Remo, da gucke ich das halt und dann gibt es ja noch ganz viele Second Screen-Angebote, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, wo man sich dann über Hintergrundinformationen noch, die man sich da noch einholen kann über diverse Angebote im Internet. Und genau, bis dahin gucke ich das halt und dann im Finale natürlich erstmal fiebert man dann voll mit.
Ja. Also ich habe es nämlich geschafft, mich spoilerfrei sozusagen mir das für den späteren Abend aufzuheben und hab's dann gucken können, weil ich es live gar nicht gesehen habe. Und ich habe es spoilerfrei auch geschafft. Also das hat mich selber überrascht. Also ich habe mich wirklich von allem ferngehalten, was irgendwie piepst und blinkt und ein Monitor ist. Und in einer Tagesschau war ja jetzt nicht gefährlich in dem Sinne.
Nee, es war ja kein Deutscher leider, der ganz vorne reingefahren ist.
Bis auf Burkhardt, der in dem Moment reinstieg, abfuhr. Vielleicht beschreibst du ein bisschen ab dem Moment, was da los war.
Ja gut, Markus Burkhardt mit Daniel Oss, das waren so die ersten beiden, die es dann im Poggio drin versucht hatten, beziehungsweise bei Burkhardt, glaube ich, der wusste selbst nicht, was er in dem Moment macht, weil man hat dann auch gesehen, er hat sich dann umgedreht und geschaut eigentlich, wo ist mein Kapitän und hat sich dann wieder zurückfallen lassen. Beziehungsweise war gar nicht Daniel Ost, das war, glaube ich, Jampi Drucker von BMC, der da mitgefahren ist. Mhm. Die beiden wurden dann auch wieder gestellt und die nächste Attacke, die dann ging, war vom lettischen Meister Neylands. Und ja, Bahrain war dann in der Tempoarbeit, die Mannschaft Bahrain-Merida Und ja, Nibali hat das dann ganz schlau gemacht. Der ist in, das war eigentlich noch das flachere Stück des Poggio, ist dann, hat sich ans Hinterrad gestichen von Neylands und ja, war dann plötzlich schon 10 Sekunden weg. Und als es dann in den steilsten Abschnitt ging, wo eigentlich immer die entscheidenden Attacken gefahren werden, hat er nochmal eins drauf gebuttert und ward nie wieder gesehen.
Also ist einfach davon gestiefelt und zu welchem Zeitpunkt, aber ab welchem Zeitpunkt hast du gedacht, das könnte es werden?
Naja, im Prinzip, als er oben mit 15 Sekunden an dieser famosen Linkskurve, wo man dann immer sieht, dass es dann darunter geht, ankam, von dem Zeitpunkt an, ja, wusstest du eigentlich schon, gut, in der Abfahrt wirst du einem Nibali keine Zeit abnehmen und 15 Sekunden auf 2 Kilometern flach, das könnte schon reichen und das könnte eng werden, weil es jetzt auch kein so schlechter Zeitfahrer, hängt natürlich auch immer davon, wie schnell können sich da die Sprinterteams nach der Abfahrt noch organisieren und ja gut, hat ihm natürlich dann in die Karten gespielt, dass da noch der ein oder andere Sturz in der Abfahrt hinten hinzukam, aber mit sowas muss man immer rechnen. Dadurch waren dann die Sprinterteams natürlich nicht mehr so zahlreich vertreten, weil beispielsweise, ja, leider André Greipel, den hat es da auch erwischt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, somit war Lotto Soudal dann eigentlich nicht mehr in der Verlosung mit dabei um den Sieg. Ja, und aber das Rennen hätte ja auch keine 100 Meter länger sein dürfen.
Ja. Holen wir mal an diesem Punkt den Chris dazu, weil angeblich haben die Handwerker die Segel gestrichen und wir hören jetzt mal, also wir sind schon in der Sendung, ich hoffe, das weiß er schon und das kriegt er schon mit. Und hallo Chris, guten Abend. Also wir befinden uns jetzt gerade dann halt an dem Punkt, nur damit der Chris Bescheid weiß und die Hörer, die an diesem Punkt jetzt auch wieder mit einsteigen, Greipel gestürzt, damit Lotto aus der Verlosung, Nibali auf der Abfahrt von Mailand San Remo. Und hast du zu dem Zeitpunkt schon eine Idee gehabt, Chris, ob das klappt oder nicht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, in San Remo sind ja schon viele Fahrer, die ausgerissen sind, nochmal eingeholt worden. Allerdings, was man, denke ich, ziemlich schnell gemerkt hat, ist, dass es da nicht wirklich eine Nachführarbeit gab. Also zu dem Zeitpunkt, als Nibali angegriffen hat, waren dann doch eher so die Favoriten vorne am Nachfahren, ein Kwiatkowski, ein Sagan, und dass die natürlich allesamt nicht für den anderen Vollgas fahren, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Von daher waren die Aussichten nicht schlecht. Also was ich mich an der Stelle gefragt habe, war, Groupama FDG sind da gefühlt die letzten 100 Kilometer von vorne gefahren, haben da immer für Tempo gesorgt, aber dann, wenn sie für den Mar gebraucht worden wären, waren sie irgendwie nicht da.
Kaputt gefahren. Kann das sein?
Möglich, sicherlich. Also
eine andere Erklärung hätte ich jetzt nicht, weil warum sollten sie dann auf einmal den Dienst quittieren oder Dienst einstellen da, ne? Also das... Weil ich habe FDG, ich habe eben, das hast du nicht mitbekommen, im Vorgespräch schon geklärt, ich habe durch Zufall mehr oder minder abends im, wollte ich es nachschauen und habe dann, bin ich eingestiegen, als Markus Burkhardt vorne weggestiefelt ist, also eigentlich den perfekten Zeitpunkt erwischt. Deswegen war mir das jetzt nicht klar, aber FDG hat für mich in dem Rennen gar keine Rolle gespielt, also war gar nicht da.
Ja, und doch, also die sind wirklich ein Großteil der finalen Phase von vorne gefahren und natürlich muss man sich natürlich jetzt als Peter Sagan auch die Frage stellen oder als Bora Hansgrohe, war das mit Markus Burkhardt jetzt die richtige Entscheidung, da das Rennen quasi nochmal so auf diese Art und Weise zu beleben, weil mitunter hat das ja auch die Tür für Nibali geöffnet, da zu dem bis zu dem Zeitpunkt Führenden aufzuschließen und dann vorbeizustiefeln. Vielleicht wäre ein Markus Burkhardt jetzt so als Helfer, der das Feld zusammengehalten hätte, vielleicht sogar wertvoller gewesen. Aber gut, im Nachgang weiß man es immer
besser. Ja, also hinterher kann man da immer spekulieren. Das machen wir auch gerne, aber
rätselhaft ist auch so ein bisschen die Taktik von Sky gewesen. Also die sind da vor dem Poggio mit Kwiatkowski so ziemlich an fast letzter Stelle im Feld reingefahren. Da habe ich mich schon gefragt, na, das ist eigentlich schon viel zu weit hinten, um da noch was ausrichten zu können. Und der kam dann ja auch erst sehr spät im Poggio überhaupt erst nach vorne.
Ja, aber springen wir jetzt mal wieder zu dem Punkt, wo wir eben schon waren. Nibali reist aus und ich muss gestehen, zu Nibali hatten Thomas Verehrer ist jetzt vielleicht übertrieben, aber durchaus geschätzt. Chris und ich hatten immer so ein bisschen, er hat immer nur gewonnen, wenn die anderen gefehlt haben. Dann war die Aktion, wo war es, in Spanien oder in Kalifornien?
War die Vuelta damals?
War die Vuelta, mit dem Auto, meinst du? Wo er den Lift genommen hat. Aber irgendwie schafft er es dann doch immer wieder, also komischerweise, weil, na, wie hieß der eine nochmal, der jetzt zurückgetreten ist, dessen Namen ich so vergessen habe.
Ah, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ja.
Contador, es war ja immer die Rede davon, dass Contador durch seine Aktion begeistert hat. Das habe ich irgendwie, für mich jedenfalls nie so richtig, hat er mich überzeugt. Aber Nibali kann mich mit solchen Aktionen mitnehmen, abholen.
Ich muss auch echt sagen, ich bin jetzt nicht immer der Nibali-Freund gewesen, aber die Aktion fand ich doch auch wirklich gut. Fand ich auch richtig stark. Also hat mich begeistert an der Stelle. Muss ich schon auch wirklich zugeben, vor allem Mailand-Sanremo gilt ja doch als Sprinterrennen, vor allem jetzt auch, nachdem jetzt so die Schwierigkeit Le Mans vor einigen Jahren rausgenommen wurde, die noch für eine Selektion hätte sorgen können, war schon eine überragende Leistung, muss man ganz einfach ehrlich so anerkennen.
Und du, Thomas,
hast
die ganze Zeit mit dem Grinsen vom Monitor oder TV gesessen?
Ja, aber ich muss ja schon sagen, also wie es hinterher auch richtig geschrieben wurde, das Rennen wurde nicht mit den Beinen, sondern mehr mit dem Kopf gewonnen. Also es war halt unheimlich clever, wie die gefahren sind bei Rhein. Also die haben halt, ja, waren immer vorne dabei und im entscheidenden Moment, im Moment der Attacke, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, hat er sich halt so ein bisschen unauffällig weggeschlichen. Wahrscheinlich hatten die anderen ihn auch so gar nicht mehr als großen Favoriten auf dem Zettel, weil ja im Vorfeld, ja, wollte er ja eigentlich auch selbst gar nicht fahren, musste dann mehr oder weniger überredet werden und ja, und die haben dann halt auch so ein bisschen die Straße blockiert, sieht man auch noch, wenn man sich es nochmal anguckt und ja, dadurch waren dann halt diese entscheidenden 5 bis 10 Sekunden da und ja gut, dann hast du halt als Nibali genau die Qualitäten, die es brauchst. Du kannst gut Zeit fahren, kannst gut bergauf fahren und bergab auch überragend. Und dann wird es halt schwer, den noch zurückzuholen, wenn er mal 5 oder 10 Sekunden hat.
Aber ich möchte dich korrigieren mit deiner Aussage eben. Ich hätte die perfekte, jetzt 2 Wochen später ist das natürlich leicht zu sagen, aber ich glaube, ich hätte die perfekte Überschrift gehabt. Ein Rennen, was weder mit den Beinen noch mit dem Kopf gewonnen wurde, sondern mit dem Herzen. Also der hat irgendwie so dieser berühmt-berüchtigte blöde Spruch, der hat sein Herz in die Hand genommen und ist losgestiefelt. Den fand ich so angebracht an diesem Tag für Nibali. Also ganz, ganz großartig.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, alle anderen Mannschaften, die vielleicht sogar die größeren Favoriten in ihren Reihen hatten, haben es nicht wirklich gut gemacht. Also Quickstep hatte ja doch auch die Möglichkeit, früher nachzufahren. Also ein Alaphilippe, der wäre sicherlich auch am Poggio schon in der Lage gewesen, da nachzuführen. Ist halt einfach auch nicht passiert, muss man ganz ehrlich sagen.
Also ja, und am rätselhaftesten ist so die Aktion von Matteo Trentin dann noch im Finale.
Ja,
auch. Der irgendwo rausfährt und 1 Kilometer hinterher fährt, alleine. Und dann Ewan wird dann Zweiter. Und na gut, hätte er dem dann geholfen, dann wäre es vielleicht sogar zum Sieg gereicht.
Gut, aber auf der anderen Seite kann man sagen, wenn er Nibali erwischt, gewinnt er. Also, ja. Also im Nachgang sieht es
natürlich
blöd aus, klar. Aber aus der Sicht von Trentin, er hat sich da lösen können. Wenn er nochmal auf das Gleiche hofft, wie es bei Nibali war, dass man sich hinten vielleicht dann doch nochmal ein Stück weit anschaut. Und ein ganz schlechter Fahrer ist Trentin jetzt auch nicht. Also er ist ja dann auch erst so grob einen Kilometer oder 500 Meter vom Ziel dann auch erst eingeholt worden.
Er hat es versucht.
Mit sehr, sehr viel Optimismus hätte es auch klappen können.
Naja, also lieber mal, mir ist auch den Fahrer lieber, der mal sowas probiert. Einerseits, wenn sie mit einer potenziell größeren Chance im Gepäck fahrenden Fahrer dadurch das wiederum kaputt machen, halt auch doof, ne? Aber, also ich habe jedenfalls so, also am Ende des Tages, als ich die Glotze dann ausgemacht habe, dachte ich so, da hat dann heute irgendwie der Richtige gewonnen. Und ich glaube, darauf können wir uns alle drei einigen, oder?
Ja, definitiv. Die Frage ist natürlich auch dann, wenn ein Trentin jetzt für Ewan den Sprint anfährt, dann ist vielleicht auch Quickstep zu dem Zeitpunkt gar nicht so ausgelaugt, wie sie es so waren. Also ich meine, die haben ja wirklich dann nochmal Vollgas gegeben. Und dass sie wirklich am Limit waren, zeigt ja auch die Position von Viviani am Ende. Der war ja total fertig, wurde dann 19. Mhm. Wenn da natürlich ein Trentin Tempo macht, vielleicht ist dann Viviani vielleicht am Ende auch schneller als ein Caleb Ewan. Von daher würde ich jetzt auch die Rechnung nicht so geltend machen, dass ein Ewan, wenn er vorne dann ganz am Ende gewesen wäre, das auch wirklich gewonnen hätte.
Ja, aber es war also für mich schön zu sehen, dass jetzt endlich mal wieder ein Solist gewonnen hat. Also ich glaube, der letzte Solosieger in Sanremo, also
Pozzato,
zurückdenken. Aber der hat, glaube ich, auch aus einer Zweier- oder Dreiergruppe gewonnen, ja.
Ja, er ist kurz vorm Ziel weggefahren und Bohn wurde dann im Sprint der Verfolger, wurde er, glaube ich, dann Zweiter.
Ja, siehst du, dann war das so 12 Jahre her jetzt schon. 2,6.
Ja. Ja. Mhm.
Unfassbar, wie alt wir geworden sind.
Und vor allem, das zeigt ja auch, also, dass das Rennen auch zu gewinnen ist, wenn man kein Sprinter ist.
Naja, natürlich. Also es gab ja auch immer wieder Versuche, die knapp gescheitert sind und wo man sich sagt, okay, das hätte halt auch knapp funktionieren können. Ich finde es umso schöner, dass es jetzt einfach mal wieder funktioniert hat. Und das dann auch ein Fahrer, dem man es gegönnt hat. Also, wie heißt nochmal der eine von Sky, der immer skandalbehaftet ist, der hätte sein Herz genauso in die Hand nehmen können und dem hätten wir für den hätten wir.
Welcher von den vielen Skandalbehafteten?
Der eine. Naja, die einen, also
ja, ich weiß schon, wen du meinst, Moscon.
Genau, Moscon, genau, das meinte ich.
Ja, und vor allem, also es gab auch noch eine Szene kurz vorm Ziel, also wäre das Ganze ja fast noch gescheitert. Ein Zuschauer, der am Streckenrand stand, hatte nichts Besseres zu tun, als mit seinem Smartphone das Ganze zu filmen und hätte den fast noch vom Rad gehauen.
Hm. War ich gerade kurz eingeschlafen oder so? Nee, war mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber an unsere Hörer müssen wir nicht appellieren, so etwas nicht zu machen. Solche Idioten wird es immer wieder geben.
Also ja, schlimm. Aber apropos
Idiot?
Passstürze oder Stürze, ja, also gab es ja auch noch, ich glaube, kurz vorm Poggio war das, diesen schlimmen Sturz von Mark Cavendish, der glücklicherweise recht glimpflich dann doch ausgegangen ist.
Ja, also er war ja angeschlagen ins Rennen reingegangen, hatte, glaube ich, eine Rippe schon gebrochen.
Durch einen Sturz bei Tirreno Adriatico, ja, im Mannschaftszeitfahren.
Mhm. Fünfte, siebte, irgendeine ungerade Zahl. Also er hatte eine Rippe schon gebrochen und ist dann quasi mit einer gebrochenen Rippe rein und mit zwei gebrochenen Rippen raus. Also runde Sache und dumme Situation passiert, aber man hat irgendwie den Eindruck, dass bei Cavendish so über die Jahre hin es nicht weniger wird an solchen Aktionen.
Ja, aber da stellt sich wieder die Frage, ob man so ein Hindernis nicht wegräumen kann. Weil das war so ein riesiger, gelber, weiß ich nicht, so eine Tonne oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, das sind solche Betondinger. Ich glaube, die kriegst du nicht so einfach weg. Und auch da, ne, obwohl ich ja ein durchaus Sympathisant bin, muss ich halt auch sagen, da sind 160 Fahrer vor ihm auch vorbeigekommen. Ne? Das Gleiche, was ich über Valverde beim Zeitfahren gesagt habe, da sind auch 150 Leute vor ihm in die Kurve gegangen und haben es gepackt und er war zu schnell und Cavendish, ne, vor ihm sind jetzt 150 da auch vorbeigekommen und er hat einfach nicht aufgepasst oder war zu schnell oder sonst was. Gehört halt auch irgendwie zu den Fähigkeiten eines Radfahrers.
Ja, an gut, Stelle. Je weiter hinten du natürlich bist, umso schwieriger ist es natürlich dann auch so ein Hindernis wirklich zu sehen. Es stand jetzt auch vor diesem Hindernis, muss man sagen, jetzt auch kein Streckenposten, der da jetzt nochmal extra drauf hingewiesen hat. Und ja, je weiter hinten du halt bist, vielleicht auch je näher du an deinem persönlichen Limit bist, und ich gehe davon aus, und Cavendish war jetzt sicherlich kurz vorm Poggio, auch mit den Ausfällen, die er in der letzten Zeit immer mal wieder hatte, jetzt sicherlich nicht in Optimalform. Ja, dann können dann vielleicht sogar schon ein paar Zehntelsekunden reichen, die man da vielleicht träumt oder mit was anderem beschäftigt ist.
Ja, natürlich, natürlich. Schade für ihn, also jetzt mit zwei gebrochenen Rippen. Ich glaube, jetzt wird er erstmal eine kurze Pause machen müssen, um das auszugehen. Ich selber bin mal mit einer geprellten Rippe was gefahren und das war wirklich kein Zuckerschlecken. Also da ziehe ich meinen Hut vor, dass er alleine schon mal an den Start gegangen ist. Hoffentlich ohne Ausnahmegenehmigung irgendwelcher fiesen Medikamente. Aber ob das immer clever ist. Und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, das wird bei ihm diese Aktionen werden nicht weniger. Und ob das jetzt mit dem Alter zu tun hat, ob er vielleicht auch mal dieses ganze Winter auf der Bahn noch durchfahren, irgendwann auch einfach mal Kraft so Kraft raubt, dass er die ihm im Frühjahr dann fehlt. Man weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, wie das mit ihm weitergeht. Also beste Genesungswünsche. Und an dieser Stelle müssen wir dann, glaube ich, kurz über André Greipel sprechen. Den ist ja auch, wir hatten das so eben schon kurz erwähnt, hatten wir eigentlich vielversprechend für das Frühjahr gesehen. Und jetzt mit
ja, wir hatten ihn ja in der letzten Sendung noch, oder hatten darüber spekuliert, dass er sich jetzt noch mehr auf die Klassiker fokussiert. Ja. Und bis zu seinem Sturz da in der Poggio-Abfahrt sah es ja auch recht gut für ihn aus. Da war er immer vorne dabei. Ja, und mit Lotto Soudal hätte man dann vielleicht das Rennen, hätte man Nibali noch zurückholen können. Aber ja, umso tragischer, dass der Schlüsselbeinbruch jetzt doch recht kompliziert zu sein scheint und er dann für den Rest des Frühjahrs ausfällt.
Ja, einfach Pech.
Ja, man muss halt auch sagen, das Frühjahr ist halt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Also zu einem späteren Zeitpunkt kann man vielleicht bei manch einem Rennen dann auch noch mitfahren mit Schlüsselbeinbruch oder mit angebrochenem Schlüsselbein. Das ist natürlich, wenn man jetzt als Ziel Paris-Roubaix oder auch die Flandern-Rundfahrt hat, natürlich denkbar ungünstig, weil man da natürlich nochmal deutlich häufiger durchgeschüttelt wird.
Ja, also das geht auf gar keinen Fall. Also nicht wie, wie war es Tyler Hamilton, der, glaube ich, mit einem angebrochenen Schlüsselbein die Tour gefahren ist, wo er sich hinter die Zähne neu überkronen lassen musste. Das klingt schon unschön, aber bei den Klassikern geht das erst recht nicht. Gesamtfazit, war das für euch eine der besseren oder der schlechteren Mailand-Sanremo-Ausgaben?
Also, ja, also für mich war es eine der besten der letzten Jahre. Also letztes Jahr fand ich auch super mit Sagan und Kwiatkowski, auch wenn das Ganze vielleicht nicht den verdienten Sieger hatte, aber in diesem Jahr, also habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass so einer so solo durchkommt. Das war schon, wenn die anderen Klassiker auch so laufen, dann kann man zufrieden sein.
Also ich fand's toll mit der Attacke von Nibali, dass da wirklich was ging. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht deutlich früher auch mal nochmal angegriffen wird. Also an der Cipressa, man hat's in den vergangenen Jahren immer auch mal wieder erlebt, dass es da mal auch größere Angriffe gab. Mein ganz, ganz großer Traum wäre vielleicht, dass irgendwann auch mal eine Gruppe, die sich ganz am Anfang bildet, bis ganz zum Schluss durchhält. Das wäre jetzt vielleicht so, ja, das ist so ein Märchenszenario, aber das fände ich doch ganz charmant. Weil man natürlich bei Mailand-Sanremo dann doch die größte Distanz aller Profirennen überhaupt hat mit knapp 300 Kilometern. Und dann hätte das natürlich einen ganz besonderen Charme, wenn jetzt einer derer, die ganz am Anfang losstiefeln, durch welche Umstände auch immer, vielleicht ganz am Ende sich als Sieger da krönen lassen könnte.
Was ja, aber es ist faszinierend so, also wie frappierend die Unterschiede sind, was alleine die Distanz ausmacht. Also du hättest eigentlich gedacht, na gut, ein Elia Viviani, der würde eigentlich so im Sprint der Favorit sein und da vielleicht ganz vorne landen. Und bei anderen Fahrern hätte ich das jetzt auch so gedacht, dass die viel weiter vorne landen. Mhm. Aber das zieht denen einfach so viel Kraft aus den Beinen, dass auch ein, ja, sag ich mal, vielleicht in Anführungsschlussstrichen schlechterer Sprinter dann da einfach stärker ist, weil er einfach die Distanz besser verkraftet.
Mhm. Der auch mehr Erfahrung vielleicht mit sich bringt.
Man sagt ja auch mal, Mailand-Sanremo gewinnst du eher, wenn du, desto älter du bist.
Mhm. Dann sollte ich jetzt vielleicht mal langsam anfangen, dafür zu trainieren. Bei wem fährt denn gerade ein Zug durchs Wohnzimmer?
Bei mir.
Ach, für die Hörer, die es nicht wissen, du bist umgezogen, du wohnst jetzt in der Bahnhofshalle von Lindau, richtig?
Nein, aber ich bin umgezogen innerhalb von Lindau, wohne jetzt 300 Meter Luftlinie etwa weiter und jetzt habe ich jetzt nicht mehr das Problem des Straßenverkehrslärms, der jetzt permanent gegeben wäre, sondern jetzt ist es eher der Bahnverkehr, der ist aber dann eher unregelmäßig oder dann.
Ach schön. Und dann geht's demnächst zum Flughafen, also nächste Station?
Ja, vielleicht auch zum Hafen.
Ich war
in Lindau wäre es wohl eher der Hafen.
Ich war in Ludwigshafen am Hafen, aber nicht in Lindau am Hafen.
Also ja, der Lindauer Hafen ist sicherlich schöner.
Würde ich jetzt als
Lokal. Du warst ja noch nie da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich war jetzt schon mehrfach in Köln, habe dich auch schon da ein paar Mal besucht.
Ja, so viel Zeit. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin, ne? Reisender und dann ein kleines Kind willst du ja nicht zumuten, aber irgendwann wird das schon nochmal kommen.
Ja, wir haben also. Gästezimmer.
Ja, siehst du, das ist ja schon mal besser. Beim letzten Mal wolltest du mir deinen Keller anbieten, wenn ich mich recht entsinne. Oder ich verwechsel das irgendwie. Also, machen wir einen Deckel
zu. Nee, generell gerne immer Besuch willkommen.
Ja, also alle Hörer, meldet euch, wenn ihr mal in der Gegend seid. Ne, der Chris untervermietet auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Eurobike wollt. Der Chris untervermietet
sehr, sehr, da. Sehr, sehr großer Keller.
Ja.
Es gibt sogar Sonnenlicht im Keller, also zur gewissen Uhrzeit, nicht immer, aber.
Aber morgens zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, wenn die Sonne aus dem Westen knallt. Machen wir mal an dem Punkt mal weiter. Also, der erste Klassiker ist abgehakt, der zweite steht vor der Tür. Was hat sich zwischen diesen Klassikern getan? Als erstes die 3 Tage von Panne. 3 Tage von Panne.
Muss man schon eigentlich weinen oder weinen. Also, mittlerweile ist es ja nur noch ein Tag, von daher kann man über den Namen natürlich trefflich ja, diskutieren.
Ja, das Rennen hat also ja quasi getauscht mit quer durch Flandern. das sonst immer zu dem Zeitpunkt stattfand. Und na gut, schade, dass jetzt die 3 Tage von der Panne nur noch als einer ausgetragen werden, weil quer durch Flandern war ja eigentlich auch immer nur ein Tagesrennen. Aber man hat ja immer so ein bisschen gesagt, das ist sozusagen der letzte Schliff, den man sich da holen kann für die Flandern-Rundfahrt.
Mhm. Ja, beschreibt einfach mal. Also ich habe das Rennen ehrlich gesagt nur auf der, hat einer von euch beiden das gesehen? Ich habe es nur das Ergebnis sozusagen mitbekommen. Muss deswegen leider Gottes an dieser Stelle in Bezug auf große Erklärungen passen.
Na gut, ich habe auch nur das Finale geschaut und
immerhin deutlich
mehr. Der große Favorit hat halt triumphiert, Elia Viviani, der jetzt auch bei Quickstep scheinbar so ein bisschen das Zugpferd für die Klassiker dann sein soll, weil er dann doch bei diesen, ja, sage ich mal, sprintlastigen Klassikern derjenige ist, der die größte Endgeschwindigkeit hat und an dem Tag dann auch mustergültig in Szene gesetzt, beziehungsweise Pascal Ackermann von Bora Hansgrohe sah da lange Zeit sehr gut aus für ihn, aber gegen den Viviani, der ist dann doch noch eine Nummer zu groß für ihn.
Mhm. Hast du das Rennen sehen können, Chris? Oder hast du
ich habe leider so nicht sehen können.
Das nein. Ergebnis?
Okay. Nein, nein.
Ich denke, dann widmen wir dieser Geschichte einen Sprintsieg. Was gibt es da groß auch noch sonst zu berichten? Machen wir da einfach direkt den Deckel drauf und kommen zur Katalonien-Rundfahrt, die meiner Meinung nach auch so gut wie übersprungen werden kann. Aber ich denke, da haben andere Leute hier im Team etwas gegen, dass man doch da das ein oder andere Wort fallen lassen muss. Sehe ich das nicht ganz falsch?
Ja, man kann sicherlich aus ein paar Aspekten drüber sprechen. Also
reden wir über das Wetter.
Ja, war sehr, sehr kalt. Leider ist die Königsetappe auch deshalb mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Das war die Etappe, auf die ich mich letzten Endes am meisten gefreut hatte. Das war sicherlich schade. Aber man hat auch von einigen jungen Fahrern wirklich gesehen, dass sie da nach ganz oben auch anklopfen. Beispielsweise der junge Sprinter, der Kolumbianer vom Team Quickstep, Hodek, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der da gleich am Anfang mal triumphiert hat, wo ich sagen musste, okay, mit 21 Jahren, der nächste nach Gaviria, also da kommt einiges nach.
Nehmen wir es mal so groß auf, also für die, die jetzt nicht so ganz so drin sind wie ihr oder wir oder unser eins, Katalonien-Rundfahrt, Ziel in Barcelona, vorher 7 Etappen durch Katalonien, traditionell eher eine berglastige Geschichte, als es jetzt, keine Ahnung, so 3 Tage durch Pannen sind, die es früher war. Und fing an, wie du schon eben sagtest, mit dem Sieg von Hodek, oder?
Ja, aber da vielleicht noch kurze Hintergrundgeschichte. Ja, also wie ich jetzt, also das so, er hat das wohl auch so selbst gesagt, er hat schottische Vorfahren und früher hieß er einfach Hodge, also der Familienname, aber da die Spanier das ja nicht aussprechen können, so, also mit diesem GE, hat man einfach das gedreht und EG am Ende gemacht.
Das ist der berühmte Second Screen, wo der Thomas seine Infos herholt. Sehr schön. Also der Hodge, ne, ich nenne ihn jetzt José Hodge. Es war mehrere Kilometer vorm Ziel, gab es so einen Rollerberg und von da aus wurde es dann lange Abfahrt ins Ziel, Flachankunft, die er dann vor Sam Bennett und Jay McCarthy von Bora Hansgrohe gewonnen hat.
Ja, und mit 21 Jahren, nachdem er ja ein paar Tage vorher schon erfolgreich war, muss man wirklich sagen, ist wirklich ein Achtungserfolg. Klar, jetzt waren jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt jetzt nicht Unmengen an Sprinter dabei, aber dennoch der ein oder andere. Und ich finde, da hat Quickstep sicherlich einen guten Griff getan.
Ja, er hat auch, wenn ich mir jetzt hier so angucke, wie das Jahr bisher gelaufen ist, ne, Vuelta San Juan einen 3. Platz gemacht, mal bei einer Etappe bei der Kolumbien-Rundfahrt, mal 5. bei der, also ne, jetzt nicht so die Riesenerfolge, aber hier bei den Handsam Classics 200 Kilometer Dingen abgeschossen, also scheint auch mit langen Distanzen gut zurechtzukommen, also gutes Scouting, würde ich einfach mal sagen, von Team Quickstep.
Generell natürlich, ja, gut. Ja, bei Quickstep, die wilden Jungen mischen da ordentlich alles auf, also hat ja auch, glaube ich, die handsame Klassik noch gewonnen und der andere Sprinter Jakobsen hat dann lockere Kurse gewonnen. Also es ist Wahnsinn, was die jedes Jahr irgendwie da aus dem Hut zaubern und der Talentepool von Quickstep, von Lefebvre scheint schier unerschöpflich zu sein.
Letztes Jahr auf der Tour de, wie spricht man es aus? Tour de l'Avenir?
Tour de l'Avenir.
Ja, genau. auch eine Etappe gewonnen. Also, und wenn er jetzt, warte mal, wo ist denn, wo wollte ich denn? Okay, in den Jahren davor jetzt noch nicht so viel, aber auch 2015, also vor 3 Jahren, ist er schon beim U23 mitgefahren und bei den U23 letztes Jahr 12., vor 2 Jahren 12. Platz. Also kann man mal gucken, was draus wird.
Muss man wirklich sagen, Quickstep hat da ein verdammt gutes Händchen, wenn man an die letzten Jahre denkt, beispielsweise auch in Alaphilippe, den sie da gescoutet haben, Kwiatkowski, der ein paar Jahre jetzt aber auch schon zurückliegt, dann Enric Mas, der sicherlich noch eine große Karriere vor sich hat, ein Gaviria, also ich denke, da sind ein paar gute Scouts auch unterwegs.
Das ist ja auch, gehört ja, also das ist ja fast, also eine der Kern, also weiß nicht, so Jugendarbeit und Jugendfahrer entdecken, also das finde ich unfassbar schwierig, also habe ich unfassbares Respekt.
Ja, gut, aber zum Beispiel, bei manchen Talenten ist es ja offensichtlich, aber ich denke, die suchen sich dann bewusst das Team Quickstep vielleicht auch aus, sie sehen, es ist ein großes Team, aber bei gewissen Rennen bekommt man dann auch seine Freiheiten und da macht es auch, denke ich, einfach der Ruf. Also ein Gaviria, den hättest du nicht großartig entdecken müssen. Er hat ja vorher schon auf der Bahn von sich reden gemacht.
Okay.
Ja. Gut, es gehört natürlich da auch der gewisse Geldbeutel auch dazu. Also ich denke mal an Gaviria,
natürlich, ja.
Der hätte jetzt bei anderen Teams sicherlich auch seine Karriere starten können, aber Quickstep gehört jetzt sicherlich zu den Teams, die jetzt mit am meisten Geld zur Verfügung haben, dann kann man sich natürlich einen Topmann in jungen Jahren eher leisten, als das noch dazu damals zu einem Zeitpunkt, als ein Kittel schon im Team war, als das sich vielleicht ein Team, um nur mal eins zu nennen, Cofidis hätte leisten können.
Und vor allen Dingen jetzt am Anfang der Saison sprechen wir natürlich auch immer viel über Quickstep, weil das einfach auch ihre Saisonzeit ist. Ne? Also wenn ich jetzt, wann sollen sie sonst auffallen?
Na klar, was Sky bei den Rundfahrten ist, ist Quickstep bei den Klassikern.
Genau, ja. Aber am zweiten Tag oder beziehungsweise bei der zweiten Etappe, da schlug dann das erste Mal die Stunde von Don Alejandro. Ich habe in Berlin auf der Fahrradschau vor seinem Rad gekniet, Chris. Warst du neidisch?
Ja, sicherlich. Aber so tief wäre ich gar nicht runtergekommen.
Ja, wir hätten es ja hochheben können für dich. Also es war wirklich nicht besonders groß, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Also er ist ja jetzt auch kein Riese. Also er ist ja 1,78, meine ich. Aber tatsächlich auf der Etappe, also ich habe ihm den Rundfahrtsieg auch aufgrund der Vorleistung natürlich zugetraut. Aber der Etappensieg dort hat mich sicherlich schon auch beeindruckt, weil es jetzt ja eher an die alten Zeiten von ihm erinnert hat. Also als er dann auch aus größeren Gruppen mal einen Sprintsieg hervorgetragen hat. In den letzten Jahren war es ja doch eher so, dass er bei sehr, sehr harten Finals dann doch eher erfolgreich war. Klar, jetzt war jetzt die Sprintelite vielleicht nicht ganz am Start, aber so ein Daryl Impey im Sprint muss man auch erstmal schlagen. Und das ist so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, okay, den hat er jetzt nicht mehr ganz drauf, aber hat mich wirklich beeindruckt.
Was mich nur so ein bisschen überrascht ist, also ich habe mal gehört, dass Valverde mal gesagt hat, er startet nicht bei Milan Sanremo wegen dieser Positionskämpfe vor Cipressa und Poggio, aber bei sowas, dass er dann da ganz vorne mitmischt, das ist dann, ja, schon zeigt dann doch, dass er es doch kann, diese Positionen fahren.
Zwischen etwas können und keinen Bock drauf haben, ist ja zwei Paar Schuh, finde ich.
Nein, ich sag mal so, also ich glaube, Valverde damals, als Le Mani noch drin war, und es gab ja auch mal die Überlegung, noch einen weiteren Anstieg vor der Cipressa, meine ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wo der genau dann positioniert gewesen wäre, aber im Finale auf jeden Fall hat er sich ja überlegt. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Milan Sanremo findet natürlich in unmittelbarer Nähe von der Katalonien-Rundfahrt auch statt. Eine Katalonien-Rundfahrt fährt er sehr, sehr gerne. Und es ist auch ein Unterschied, ob du bei der Katalonien-Rundfahrt mit deinem Team dich an die Front setzt oder bei Milan Sanremo. Die Positionskämpfe kann man an der Stelle aus meiner Sicht null miteinander vergleichen. Das zeigen jetzt auch beispielsweise die Top 20 bei der zweiten Etappe der Katalonien-Rundfahrt. Wenn man die dann vergleicht mit Milan Sanremo, da sind da ganz, ganz andere Namen unterwegs. Also da ist dann auch dieses Gedrängel und so weiter nicht mehr so vorhanden, wie es jetzt da war.
Aber Hat euch denn nicht jetzt, um mal wieder auf die Katalonien-Rundfahrt zurückzukommen, hat euch denn nicht gewundert, also ich habe mir vorher im Vorfeld mal so grob die Streckenprofile angeguckt, ne? Also was, wo, wer, wie passieren wird und was da möglich ist und habe dann gesehen, dass an dem, also ich dachte mir eigentlich, dass nicht eine so große Gruppe, die dann oder über diesen letzten Berg vorher drüber kommt. Also es waren ja jetzt am Ende, sind ja alle in einer Zeit angekommen.
Na gut, das war ja eigentlich schon ein Rollerberg.
Okay, also dann habe ich die, dann bin ich einfach zu blöd, ein Profil richtig zu lesen, aber dieses 10 Kilometer vor dem Ende, das waren ja schon irgendwie so, das wirkt jetzt in Kategorie Dreierberg, ne? Aber ich dachte in einem Finale, da wird
ja,
der schon so.
Aber du siehst ja, also es war ja schon so selektiv, dass zumindest die super starken Sprinter da eliminiert wurden. Also wenn du siehst, wer da vorne dabei ist, sind alles hügelfeste Leute.
Mhm. Ja, hatte mich nur in dem Moment, also dachte ich mir, huch, das, ich wollte nur meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, weil ich dachte, das wird, da kommen nicht alle drüber, zumindest nicht in dem großen Feld. Ich hatte für den Tag eigentlich so einen Sprint aus einer Gruppe von vielleicht 20, 30 gedacht und nicht, dass die mit 100 Mann darüber fahren. Aber naja, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung wie ihr. Und ja, dementsprechend holte sich, weil wir hatten dann schon am zweiten Tag dann das Leader-Trikot der Katalonien-Rundfahrt. Und um jetzt nicht zu viel zu verraten schon, aber er hat es dann auch, glaube ich, gar nicht mehr wieder weggegeben, oder? Nee, Degrent
ja,
hat am zweiten Tag. Degrent am dritten.
Am nächsten
direkt
Tag.
Direkt am nächsten Tag, ja. Aber apropos Ausreißer, was ich so einen kleinen Trend in dieser Saison finde, jetzt das von Nibali, die Aktion von Degent am nächsten Tag und später kommen wir auch noch zu einem Rennen, wo Niki Terpstra gewonnen hat, zeigt doch, dass jetzt Ausreißversuche vermehrt wieder auch bei größeren Rennen Erfolg haben können.
Mhm. Meinst du, Jens Vogt überlegt nochmal die Schuhe anzuziehen?
Naja, es liegt natürlich sicherlich daran, dass jetzt die Anzahl der Fahrer reduziert wurde. Und wenn man natürlich überlegt, von 8 auf 7 Fahrern, so Teams wie Mitchell & Scott oder auch Movistar, die jetzt mit, wenn man Movistar nimmt, Soler, Quintana, Valverde, da schon mal 3 Leute dabei haben, die man jetzt nicht frühzeitig in die Führungsarbeit einspannt, dann die anderen 4 aber jetzt auch nicht die ganze Zeit wirklich schon massiv da jetzt verheizen will, dann fährt man eben nicht mehr so stark nach. Und bei Mitchell & Scott war das mit den Yates-Brüdern und dann mit Chavez sicherlich ein ähnlicher Fall. Das heißt, wenn dann die stärksten Teams dann aber nur noch wenige Domestiken haben oder Helfer, ist natürlich der Druck nachzufahren nicht so gegeben. Wobei ich natürlich jetzt auf der Etappe, die jetzt Thomas Degent, also die dritte Etappe, die er gewonnen hat, da wäre man sicherlich noch rangekommen, wenn man es wirklich bewusst versucht hätte. Ich glaube, auf der Etappe, ja, wollte man
naja, klar,
den Sieg vielleicht dann auch nicht.
Aber man hat es ja nicht also dann mit letzter Konsequenz versucht. Und also ich fand das eigentlich eine unfassbare Leistung. Also gut, Thomas Degent ist auch kein normaler Ausreißer, aber was der an dem Tag da gemacht hat, das war schon Wahnsinn. Und zwischendrin der eine Spanier, der da mit war in der Ausreißergruppe.
Luis Mas.
Mhm. Ja, genau. Und wie der denn teilweise auf dem Flachen aus dem Windschatten geflogen ist, das war schon,
habe
ich auch lange nicht mehr gesehen.
Du meinst den Caja Rural-Fahrer?
Ich glaube, ja.
Nee. Du meinst den Murias-Fahrer. Den
genau,
Grün.
Ja.
Es gibt zwei Telekom-Fahrer. Es gab da 2 Spanier. Es gab einmal Luis Mas, der war neben der Rent noch der Beste. Und dann gab es noch so einen ganz, ganz kleinen Murias-Fahrer.
Genau, der ist auf dem Flachen, ist der immer aus dem Windschatten geflogen und ist dann 20 Meter hinter den beiden hinterhergefahren. Konnte
und das
den
über Kilometer hinweg. Ja, richtig.
Also der wird sicher nach der Etappe von seinem Sportdirektor die Leviten gelesen bekommen ja. haben.
Aber die Leviten bekommen, sehr schön. Darf ich kurz einen Einschub machen an der Stelle? Ich habe einen spanischen Freund, der Sprichworte vertauscht und der wird die Leviten bekommen haben. Er hätte original 1:1 von dem sein können. Bei dem in der Familie haben nämlich auch die Frauen die Schuhe an. Ne? Also sehr, sehr schön. Muss ich mir aufschreiben.
Aber um auf die dritte Etappe zurückzukommen, ganz, ganz starke Leistung von Degent. Und ja, irgendwie hat man die ganze Zeit damit gerechnet, dass er sich jetzt dann bald mal absetzt, dass er jetzt irgendwann mal sein Solo mit dem Solo loslegt. Und was ich dann ganz spannend fand, es gab dann die Situation, dass Luis Mas von Caja Rural, also nicht der Kleine, der immer weggeflogen ist, dass der quasi de Gent angezeigt hat, lass uns zusammenfahren, geh an mein Hinterrad. Also das wurde bei Eurosport im Livestream, oder nicht im Livestream, im Fernsehen dann auch so kommentiert. De Gent ist dann 500 Meter an sein Hinterrad, hat ihn dann aber stehen lassen. Also ihm war es dann zu langsam. Also fand ich ganz spannend.
Er hat dann am Ende diese Etappe mit, ich glaube, 20 Sekunden,
genau.
20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Das hat dann auch gereicht, um sehr, sehr knapp, um 23 Sekunden, gab es eine Zeitbonifikation? Das kann ja, ist ja die einzige Erklärung.
Ja, es gibt Zeitbonifikation.
Wahrscheinlich so eine 4, nee, wie viel? 10, wurscht viele Sekunden drauf bekommen und hat damit 23 Sekunden Vorsprung. Das Gelb, ist das ein, nee, was haben die? Das Leader-Trikot, nennen wir es Leader-Trikot.
Weiß
ist das weiße Trikot zu übernehmen. Am nächsten Tag dann wieder auch deutlich, deutlich profiliertere Etappe, die dann am Ende Valverde abgeschossen hat.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also die La Molina-Etappe ist ja wirklich eine Standard-Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt. So große Abstände gab es wirklich selten. Also die La Molina-Etappe ist meistens dafür bekannt, dass ein 40-50-Mann-Feld auf den letzten Kilometer kommt und erst dann wirklich die eigentliche Selektion stattfindet. Dass es jetzt wirklich so früh zu größeren Abständen kommt, ist sicherlich auch den Umständen und den Wetterumständen geschuldet. Also es war wirklich sehr, sehr kalt.
Mir fällt gerade auf Silvio Herklotz, Entschuldigung, wenn ich das so aus dem Kontext jetzt reiße, aber er fiel mir gerade auf, fällt jetzt für Burgos BH, wusstet ihr das?
Ja.
Okay.
Also er wurde fälschlicherweise auch auf der dritten Etappe als, glaube ich, Etappendritter oder Vierter geführt, hat aber keine gute Leistung gebracht. Also man hätte sich erwartet oder erhofft, dass er natürlich jetzt gerade in dieser spanischen Mannschaft dann bei den spanischen Rennen seine Highlights setzt.
Ja, war nicht so.
Ich habe jetzt allerdings wirklich ein paar Bedenken, ob seine Karriere noch so lange andauert.
Also ist an dem Tag auch nicht mehr angetreten, wenn ich das hier richtig interpretiere, auf der vierten Etappe. Und der Rest, ne? Also da sind ordentlich Leute mit 25 Minuten auch reingekommen und dann sehr verstreut. Wie soll man sagen, so tröpfchenweise sind sie alle reingekommen. Ne? Als der Valverde mal den Sack dicht gemacht hat, kam danach, der Zehnte hatte schon über eine Minute einkassiert. Und da wurde schon ordentlich Rad gefahren an dem Tag. Und wie du schon sagst, ne, das Wetter hat ihm mit Sicherheit in die Karten gespielt, beziehungsweise hat manchen Fahrern dann mehr zugesetzt als anderen.
Um so genau, also sagen. Auf der Etappe hat Movistar dann auch Katz und Maus mit den Gegnern gespielt, muss man sagen. Marc Soler mit einer super starken Leistung. Der hat 3-4 Mal attackiert, hat das Feld letzten Endes geebnet für Quintana und dann im Finale dann auch für Valverde. Ganz, ganz starke Leistung an dem Tag auch von Egan Bernal vom Team Sky, der da am Ende Zweiter wurde, zeitgleich mit von Valverde, war eine richtig, richtig super Leistung. Weil du jetzt aber auch den Zehnten, eine Story möchte ich noch zu Ende bringen, den Zehnten wie heißt der, Martinez, Daniel Felipe Martinez Poveda, steht da zumindest so bei Steep Hill, mittlerweile meine ich auch ein Opfer von einer Raubaktion, meine ich, wenn ich das heute richtig mitgelesen habe.
Nochmal.
Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit den Überfall auf Oscar Sevilla. Und wenn ich das jetzt vorhin beim Überfliegen richtig gelesen habe, wurde auch Daniel Felipe Martinez da jetzt ein Opfer.
Okay. Ja.
Kann mich da aber täuschen. Ich,
Kolumbien sicherlich immer da ein gefährliches Pflaster, also.
Aber auch ein ganz, ganz junger Mann, 21 Jahre, also was da in Kolumbien nachkommt, sucht seinesgleichen.
Ja, ja. Ist halt auch gerade, ne, also mit Quintana haben sie halt auch so eine Figur, an der man sie sich mit Sicherheit orientieren.
Ja, aber was ich ja jetzt ganz spannend finde,
ja,
also
genau,
ich habe auch bei der Rundfahrt wieder gesehen, Quintana und Valverde harmonieren wunderbar, aber was passiert, wenn jetzt Landa dazu kommt? Wie funktioniert das denn?
Wir werden sehen.
das ist natürlich die Frage. Also
und es ist ja schon auffällig, dass sie, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den nächsten Rennen ist, aber dass sie die beiden oder die drei nie zusammen antreten lassen bei einem Rennen.
Gut, wäre natürlich auch Blödsinn, weil wenn du drei superstarke Fahrer parallel antreten lässt, ist ja von vornherein
klar. Naja, aber ich kann mich jetzt auch noch an kein Rennen in dieser Saison erinnern, wo jetzt Landa mit Quintana oder mit Valverde an seiner Seite angetreten wäre.
Das Rennen wird kommen bei der Baskenland-Rundfahrt. Quintana mit Landa.
Ah, sehr gut, ja. Da darf man gespannt sein.
Also ich sag mal, Valverde und Quintana funktionieren auch so lange gemeinsam gut, wenn vielleicht von Anfang an klar ist, wer der Stärkere ist.
Oder von, oder von der Teamführung gesagt wird, pass auf, wir fahren für den und den. Ne, ob das jetzt der Stärkere ist, das würde ich dann, das weiß ich.
Doch, also bei der Katalonien-Rundfahrt würde ich so weit gehen. Hm. Bei der Katalonien-Rundfahrt war Valverde der mit Abstand beste Fahrer im Feld. Mit Abstand. Also der hätte, und da lüge ich sicherlich jetzt nicht, auch auf diese Ankunft bei der vierten Etappe Bernal 5 Kilometer vom Ziel schon um eine halbe Minute distanzieren können, wenn er gewollt hätte. Der hat nicht alle Karten auf den Tisch gelegt.
Ja gut, ist natürlich auch immer ein bisschen so von der Topografie der Rundfahrten abhängig. Wenn es dann, keine Ahnung, in die dritte Woche geht und dann vielleicht mal über 2000 Meter, dann deswegen denke ich, hält man sich Quintana da immer noch in der Hinterhand.
Oder man sagt jetzt, also ich, das ist eine These, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht sagt man auch dem Quintana, pass mal auf, du fährst jetzt das Frühjahr einfach schön mit, trainierst ordentlich, geh gar nicht an deine Grenzen ran, lass den Valverde jetzt die Sachen gewinnen und der holt jetzt die Kirschen vom Kuchen und am Ende und dann in den für uns vielleicht anderen entscheidenden Situationen, also das heißt nicht, dass ich das eine höher gewichte als das andere, ne? Aber dann wird dann halt Valverde dann auch in der Position sein, das zurückgeben zu müssen.
Natürlich, also.
Und das finde ich auch gar nicht, als Mannschaftsleiter finde ich das auch legitim.
Das Ziel ist ja ganz klar die Tour de France und da ist der Kapitän Quintana.
Ja.
Natürlich wird sich ein Valverde und wird sich auch ein Landa darauf vorbereiten, aber teamintern ist Quintana da als Kapitän gesetzt. Wenn jetzt ein Valverde dann natürlich stärker ist als ein Quintana, kann sich das ändern, aber. Natürlich baut jetzt ein Quintana vielleicht da ein Stück weit auch vor und sagt, gut, dann hilft er da auch gerne im Frühjahr, wenn er sich dafür sicher ist, dass er im Juli ein Weltklasse-Helfer hat. Und das hat Valverde ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er bei der Tour de France sich da auch in den Dienst von Quintana stellt.
Ja, aber warten wir mal ab, bis Sachen jetzt, ne, man hat es in Greipel gesehen, wie schnell Sachen gehen können.
Ja, muss man nicht mal bis zur Greipel gehen, da kann man bei Valverde im Prinzip bleiben.
Ja, aber wir bleiben ja bei der aktuellen Saison. Ne?
Ja.
Und wenn er erstmal im Rennen ist, dann ist es ja gelaufen, ne? Dann kannst du auch nicht mehr den Landa noch nachnominieren. Aber er hatte an diesem Tag eindeutig die besten Beine, vierte Etappe gewonnen. Hatte er das Leader-Trikot dann auch schon wieder? Ich glaube fast.
Ja, klar, und dann nicht mehr abgegeben.
Genau, ist dann drin geblieben. Fünfte Etappe war, das. Auch so eine Etappe, ich habe es mir, wie gesagt, vorher nur.
Ausreißergruppe kam durch.
Genau, aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, hoffentlich, diese Abfahrt war ja nicht ohne. Ne, da hat man ja im Prinzip ganz ordentlich Schwung genommen, um dann nochmal ganz kurz in den Gegenanstieg zu fahren. Geht mir immer die Muffe, muss ich auch sagen. Aber,
gut, aber vielleicht überspringen wir die ganz einfach und gehen gleich zur sechsten Etappe.
Ja, hatte ich jetzt auch nicht vor der Groß. also nützt ja nichts. Vor allen Dingen, wenn es so erfreulich auf der sechsten Etappe war. Vielleicht, du mal, hast du es auch gesehen, Thomas? Vielleicht, damit der Christoph mal Luft holen und atmen kann.
Ich habe leider nur die Zusammenfassung von der Etappe gesehen. Also es war wohl so, Maximilian Schachmann und Diego Rubio, die haben sich da aus der Ausreißergruppe absetzen können und bedingt halt durch die Windverhältnisse im Finale und auch durch die Streckenführung haben sie einen kleinen Vorsprung vor dem Feld retten können. Und Maximilian Schachmann hat das recht clever angestellt, hat den Rubio in die erste Position geschickt und ja, dann glaube ich seinen ersten World Tour Sieg geholt.
Das verifiziere ich mal.
Ja, okay. Erster Profisieg glaube ich überhaupt. Ja. Und was mich wirklich bei ihm freut, die Wandlung, die er genommen hat. Er war ja früher eher als Zeitfahrer bekannt, das kann er immer noch gut. Aber hat sich mittlerweile auch, was die Bergfestigkeit angeht, deutlich gemausert. Also ist immer noch ein junger Fahrer. Ich glaube, er ist 24. Aber die Ergebnisse zeigen beispielsweise auch, ich meine, bei der dritten Etappe war er da ganz vorne mit dabei. Da war er Siebter, also die Etappe, die Rennt gewann. Also das zeigt, er ist ein sehr, sehr vielseitiger Fahrer. Und ich denke, ein Fahrer, von dem wir uns in Zukunft noch einiges erwarten können.
Auch bei der ersten Etappe 23. Also ist jetzt bei keiner, ne, dann mal 125. 77. Aber jetzt keiner, der sich so, ich sag mal, komplett, Entschuldigung, komplett zurückgelehnt hat. Ne? Das muss man ja auch für einen 24. Ich meine, gut, langsam wird es dann jetzt auch mal Zeit, ne, wenn dann nochmal Großes kommen soll oder Größeres kommen soll. Aber schön, dass er an dem Tag da bewiesen hat, was in ihm stecken kann.
Ja, und er hat ja auch Fahrer, die vielleicht, auch wenn sie noch zwei Klassen besser sind, vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Da würde ich jetzt beispielsweise im Team Quickstep dann vielleicht mal so einen Bob Dschungels anführen. Der ist sicherlich da noch zwei, drei Klassen höher einzustufen, aber ist auch ein Fahrer, der ursprünglich auch mal stark übers Zeitfahren kam, der sich mittlerweile auch stark am Berg gezeigt hat. Und wenn er von dem noch einiges mitnimmt, ja, sicherlich wird ein Maximilian Schachmann jetzt kein Tour de France Etappensieger mehr, aber Etappensieger sicherlich vielleicht schon mal.
Ich würde schon sagen, also warum nicht?
Kein Gesamtklassementsfahrer mehr für die
Tour
de France, aber
warum nicht? Also die Statur hat er ja, 1,83 bei 70 Kilo, und man hat ja auch gesehen, jetzt zum Beispiel haben wir in der letzten Sendung auch schon über die Klassik Ardèche beispielsweise gesprochen, wo er da dann doch hinter Romain Bardet bei einem ganz, ganz schweren bergigen Rennen den zweiten Platz belegt hat.
Das stimmt.
Also ich erwarte ihn dennoch jetzt nicht als Fahrer, der mal eine Grand Tour gewinnt, aber ein Fahrer, der sehr, sehr vielseitig ist und sicherlich vielleicht auch mal die ein oder andere World Tour Rundfahrt, die vielleicht mit einem längeren Zeitfahren noch ausgestattet ist, gewinnen kann.
Oder der auch so jemand wie jetzt Christian Knees oder so einfach von seiner Klasse her die Möglichkeit hat, ein guter Unterstützer, ein sehr guter Helfer zu sein, der dann auch seine Chancen bekommt.
Also zu Christian Knees fehlt sehr, sehr wenig. Ich würde fast sagen, den hat er qualitativ nahezu schon überholt.
Das würde ich so noch nicht sehen. Also dafür hat Chris, also ich glaube einfach, also ich bin jetzt kein, ich hege Sympathien für Knees, ne? Aber ich glaube, alleine mit, wenn du, wie oft war er jetzt bei dem Team dabei, was das gelbe Trikot geholt hat? Er ist seit 15 Jahren, fährt er auf oberstem Niveau, er hat immerhin doppelt so viele Pro-Tour-Wins, war bei 18 Grand Touren dabei? Kann das sein? Oder hat 18 Grand Touren, das geht ja gar nicht.
Ja, kann schon sein, ja.
Ja, 18 Grand Touren beendet. Also ich glaube, da würde ich jetzt nochmal 26 Klassiker, also da gehört von der Konstanz ja alleine schon, finde ich, noch einiges
dazu. Ja gut, Knees ist ja eher sowas wie so Kapitän de la Route, also ist ja nochmal eine andere Rolle.
Ja, aber da ist er auch erst in späten Jahren zu ihm gekommen. Ne? Also habe noch letztens eine lustige Geschichte von ihm gehört, als es um die Milram-Trikots ging, diese gefleckten. die mochte er wohl nicht so. Ne? Aber also ich glaube jetzt mit zu sagen, er ist schon weiter als Knees war oder ist, das würde ich, glaube ich, noch nicht so sehen.
Ja, von der Leistung fehlt er aber nicht viel. Also ich sag's mal ganz ehrlich, klar, er ist 24 Jahre, wie soll er da jetzt 18 Grand Tours beendet haben? Das ist natürlich Quatsch. Aber beispielsweise ein Cunego hat mit 22 den Giro gewonnen. Einem Cunego dann vorzuwerfen, hätte beispielsweise noch nicht die gleiche Anzahl Grand Tours, wie es zu dem damaligen Zeitpunkt, Cipollini will ich jetzt nicht nennen, aber irgendeinen anderen Fahrer, das ist ja auch Blödsinn. Aber
Schachmann also hat jetzt... In wie vielen Jahren ist Schachmann jetzt unterwegs?
Dritten?
Also im vierten Jahr hat Knees zum Beispiel die Bayern-Rundfahrt gewonnen. Ne, oder im zweiten Jahr hat er rund um Köln gewonnen. Also sind jetzt auch schon, also der hat jetzt auch schon ein paar Sachen gewonnen.
Gut. Dann, ne? Die Etappe der Katalonien-Rundfahrt ist jetzt schon höher als Grund, um Köln einzustufen.
Ja, aber die Bayern-Rundfahrt, mehr Etappenrennen auch. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt Schachmann sagen, okay, gibt's nicht mehr die Bayern-Rundfahrt, leider Gottes, ne? Aber wenn du dem jetzt sagen würdest, möchtest du lieber einmal eine Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt oder die Bayern-Rundfahrt gewinnen? Ich weiß nicht, wo Schachmann herkommt, ne? Aber Maximilian klingt jetzt nach Süddeutschland.
Der also kommt deswegen aus Berlin. Das ist ein waschechter Berliner, glaube ich. Ja.
Okay, war ein Versuch wert. Ne? Aber nichtsdestotrotz.
Nein, also es soll jetzt auch auf kein Battle zwischen Christian Knees und Maximilian Schachmann rauslaufen. Das meine ich gar nicht. Aber er hat sich sehr, sehr gut gemacht. Ist dafür, dass er als Zeitfahrer damals Profi wurde, so würde ich es zumindest behaupten, sehr, sehr gut angekommen und kommt mittlerweile auch wirklich sehr gut über Hügel und auch kleinere Berge, von daher.
Also ich würde ihm wünschen, dass er jetzt weiterhin
guter junger Fahrer
und dann einfach so wie Knees vielleicht endet. Ja, das wäre doch, also
ja, ich würde mir da schon ein bisschen mehr wünschen.
Ja, das kannst du ja auch.
Weil ich glaube, Team Sky ist jetzt auch nicht. Ja gut, wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende?
Ja, bin ich auch gespannt.
Vielleicht nicht für jeden das optimale Ziel.
Nee, natürlich nicht. Aber es sind ja auch genug Fahrer, die dort wieder weggegangen sind, weil es, warum auch immer, nicht funktioniert hat. Kam dann als letztes die Etappe Barcelona-Barcelona mit dem Rundkurs in der Stadt Barcelona, naturgegebenermaßen. Ich glaube, angelegt an den damaligen Olympiakurs und auch an den Kurs, als die Tour de France dort geendet ist. Und ja, da ist Simon Yates dann aus einer mehr oder minder kleinen Gruppe raus, hat das Ding abgeschossen. Valverde hat sich den Gesamtsieg geholt und ja, kann man durchaus gratulieren zu.
Ja, ich denke, die Szene, die am meisten in Erinnerung blieb, war der Sturz von Bernal, also sicherlich tragisch. Ja. Der junge Mann vom Team Sky, 21 Jahre jung, lag auf Platz 2 und hatte wirklich Pech. Also ich glaube, es war in der vorletzten Runde, so 7-8 Kilometer vom Ziel. Vor ihm ist noch dazu ein Fahrer vom Team Movistar, Rojas, gestürzt und er hatte keine Chance.
Nee, einfach Pech. Also das
ja, hat sich, glaube ich, das Schlüsselbein und die Schulter nicht, weiß ich nicht, gebrochen oder zumindest verstaucht irgendwie.
Ja, also und da spreche ich dann eher noch von einem Pech, als jetzt wie so einer Geschichte, die Cavendish passiert ist. Weil das ist, da kannst du wirklich nichts machen. Ne? Da.
Ja, aber natürlich für so einen jungen Fahrer auch erstmal einen Schock, weil das wird jetzt, denke ich, sein erster richtig schwerer Sturz sein und daran sieht man halt auch oft, viele junge Fahrer dann so ein bisschen dran, ja, fast schon zerbrechen, aber man wird dann sehen, wie er jetzt dann damit umgeht und zurückkommt.
Mhm. Nicht nur junge Fahrer, also ich glaube, Degenkolb, die Geschichte, die denen damals passiert ist, da mit dem Sturz im Training, da hat er auch, glaube ich, ordentlich lange dran geknabbert. Also kann ich mir
vorstellen. Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was jetzt so bei Bernal so die nächsten Rennen gewesen wären, ob er jetzt dann wirklich vielleicht sogar schon beim Giro da jetzt auf eigene Kappe hätte fahren dürfen, ob er sich dann vielleicht ein Stück weit die Saison, ne, verdorben ist jetzt der falsche Begriff. Oder
ob ihm die Saison vielleicht verdorben wurde.
Ja, beim Giro hätte er aber wahrscheinlich dann doch für Froome arbeiten müssen.
Ich sehe gerade 3 Fragezeichen blinken auf einmal auf meinem Monitor. Wo kommen die her? Irgendwie, keine Ahnung, wo kommen die her? Vielleicht war das der Plan B oder Plan C auch, ne? Den wir nicht erfahren werden.
Ja, aber generell Team Sky in diesem Jahr auch viel Pech mit Stürzen, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Paris-Nizza, Wout Poels, da eigentlich in aussichtsreicher Position für den Gesamtsieg auch rausgestürzt und jetzt Bernal, die nächste Rundfahrtenhoffnung weg. Ja, da kann man sich dann schon fragen, was hätten die erreichen können ohne diese beiden Stürze?
Hm. Sie hatten jetzt, klingt blöd, aber sie hatten noch echt lange Glück mit schlimmen Stürzen, finde ich, das Team Sky. Und jetzt, ne, mal hat man, also dann hat man einfach...
Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi.
Ich wollte den Kölschen Karneval nicht Einzug verlieren, aber wenn du als großer Fan des Kölner Karnevals, wenn du das machst, dann ist das okay. Ja, einfach, ne, das Glück aufgebraucht, vielleicht ist das, vielleicht wird diese gesamte Saison 2017 unter dem Stern stehen. Wir haben unser Glück aufgebraucht. Das wäre unschön, aber wer weiß, was da noch kommt. Machen wir einen Deckel drunter oder drauf oder drüber oder was auch immer mit dem Deckel. Das war die Katalonien-Rundfahrt. Dieses Jahr mit einem verdienten Gesamtsieger Valverde. Und gehen dann weiter über zu E3-Preis. Oder wie soll man es, wie spricht Chris, du bist ja eher der Belgier. Der belgischste
E3-Preis Harald Beke, hätte ich jetzt gesagt.
Okay. Ja, benannt nach dieser Autobahn, die inzwischen auch schon anders heißt.
In Belgien werden die Rennen noch nach Autobahnen benannt. Da ist die Welt noch in Ordnung. Im Dokument steht, weil ich habe es nicht mitbekommen, Quickstep spielt mit der Konkurrenz. In, wie nennt man das nochmal? In Gedankenstrichen fast schon arrogant. Was haben wir
da? Das, Entschuldigung, das war Chris,
ist das wieder die Dampflok?
Der Zug kütt.
Nicht schön. Aber, darf ich mal eine Frage jetzt kurz zwischendurch persönlich fragen? Wusstest du das, als du da eingezogen bist? Oder bist du am Sonntag? Sonntag besichtigt, zwischen 15 und 17 Uhr kommen Sie vorbei?
Ich kenn die Strecke, ich bin da ja hin und wieder auch vorbei schon gelaufen und ich weiß, dass da demnächst, oder was heißt demnächst, in absehbarer Zeit auch Lärmschutzwände noch dazukommen und wenn man mal jahrelang an einer stark befahrenen Straße gewohnt hat, dann weiß man, dass das wesentlich nerviger ist, als wenn im Halbstundentakt mal ein Zug kommt.
Okay.
Ja, aber zurück zum Rennen. Ja, also es war Wahnsinn, was Quickstep dafür eine Übermacht hatte. Also sie sind halt zwischendurch dann mit Terpstra und mit Yves Lampard schon weit vor dem Ziel rausgefahren. Die beiden waren dann halt vorne, hinten hat Greg van Avermaet dann immer noch versucht nachzusetzen. Die sind da aber einfach nicht mehr hingekommen, beziehungsweise, ja, was ich dann halt so auch reingeschrieben habe als fast arrogant, war dann halt, als die beiden dann vorne waren, Lampard und Terpstra und ich glaube dann am alten Quaremont war es, als dann Gilbert aus der Favoritengruppe auch noch attackiert hat und dann auch noch nach vorne fahren wollte und wirklich spielend leichter weggefahren ist und sich dann wieder hat zurückfallen lassen. Also es war schon eine sehr, sehr große Machtdemonstration.
Unter den ersten, von den ersten 17 haben wir 5 Quickstep-Fahrer.
Ja, und was ich aber auch im Finale nicht verstanden habe, hinten hat sich dann wieder eine Gruppe formiert, Terpstra war dann vorne und dann sind die bis auf 12 Sekunden rangefahren, aber dann hat wieder, also auch unterschiedliche Mannschaften, trotz Störarbeit von Quickstep, aber dann hat dann wieder so jeder einzeln versucht, da selbst hinzuspringen und dann konnte sich Terpstra ins Ziel retten, also dass man das dann nicht mal gemeinschaftlich durchzieht.
Also das war aus meiner Sicht das große Versagen vom Team BMC. BMC hatte da 3 Leute am Ende in der Gruppe, in der Verfolgergruppe. Ein Stefan Küng, ausgewiesener Zeitfahrer. Wenn man dem gesagt hätte, fahr jetzt voll Stoff, deine eigenen Ambitionen sind uns egal, bring uns ran, hätte der wahrscheinlich schon sehr, sehr viel erreichen können. Dazu Greg van Avermaet und Jürgen Rolands, 2 ausgewiesene Klassikerspezialisten. BMC hätte das alleine wieder zufahren können und hätte vielleicht einen Mann sogar schonen können. Also den, muss ich sagen, den gebührt vielleicht so ein bisschen so die Hauptschuld, dass es am Ende hinten nicht mehr um den Sieg ging.
Na klar, aber so generell muss man schon sagen, selbst als BMC kannst du da, also bist du eine kleine Nummer gegen diese Übermacht.
Ja, also.
Ja, wobei ich dann auch.
Wenn ich kurz mal dazwischen grätschen darf. Wir reden hier davon, dass von 17 Fahrern, also 8 Stück nur aus 2 Teams kommen. Und das finde ich schon, also das ist so eine Situation, die gab es halt auch noch nicht so oder ist völlig unalltäglich. Und vielleicht war man davon auch ein bisschen irgendwie, ich will nicht sagen überfordert, aber das kennen die Fahrer vielleicht nicht, ne? Also vielleicht ist das auch einfach ein zu großes Durcheinander.
Gut, bei BMC vielleicht auch so ein bisschen der Konflikt, wenn es einen Sprint gibt, für wen fahren wir? Für Rolands oder für Van Avermaet? Wer ist schneller?
Ja, also ich glaube auch, dass das sind die Fahrer einfach nicht gewöhnt, ne? Vielleicht ist das auch einfach eine Überforderung. Keine Ahnung, kann ich selber auch schlecht einschätzen, ne? Aber das ist halt etwas, alles, wovon er mit dem Fahrer nicht umgehen kann, das hinterlässt ihn erstmal irritiert. Ja, also am Ende jedenfalls war es dann so, dass Terpstra das gewonnen hat, den E3 Harel-Rekordbank-Preis von Belgien und allem drumherum. Also Quickstep ist damit, hat schon mehr als eine Duftmarke jetzt für die Klassiker gesetzt, oder? Also abgesehen jetzt.
Mehr, also man hat auch gesehen, kommen wir gleich zu dem nächsten Rennen noch, und für mich der stärkste Fahrer, wenn auch sehr mannschaftsdienlich, größtenteils fahren müssen, Philippe Gilbert. Also er hat mich wirklich jetzt bei den Klassikern bislang ganz, ganz stark beeindruckt, wie der in den Anstiegen gefahren ist und auch auf dem Flachen. Unwiderstehlich eigentlich und für mich eigentlich auch, komme ich später auch noch zu, der Favorit für die Flandern-Rundfahrt.
Kommen wir dann einfach direkt zum nächsten Rennen. Also wie du es jetzt schon wie du schon aufgerufen hast. Warte mal, hier haben wir es. Gent-Wevelgem. Ich kann es einfach nicht. Ich muss es zugestehen, ich kann es nicht. Und was soll ich machen? Fand statt, wann war es denn? Es war
letzten Sonntag.
Sonntag. Wir haben schon Dienstag, mein lieber Scholli. Ein Tagesrennen, auch mit 250 Kilometer, nicht gerade das kürzeste, kein entspanntes. Und nun ja, also bis jetzt hat man von ihm in dieser Saison noch nicht so viel gehört. Und das hat er dann mal geändert. am vergangenen Sonntag.
Ja, generell Gent-Wevelgem eigentlich immer das Highlight, die Überfahrten über den Kemmelberg. Und zusätzlich hat man ja jetzt in den letzten Jahren immer noch diese Gravel-Stücke eingebaut, also diese Offroad-Stücke. Und da hat man gesehen, da fand in diesem Jahr die erste richtige Vorselektion durch BMC statt und dann eigentlich die entscheidende Aktion bei der zweiten Überfahrt des Kemmelberg, als sich diese ja, größere Gruppe dann doch mit den wichtigen Leuten da absetzen konnte. Beispielsweise John Degenkolb, der war unten ja zu schlecht platziert und hatte dann ein Loch von vielleicht 10 Sekunden, aber das kriegst du dann auf den letzten flachen Kilometern einfach nicht mehr zugefahren, wenn die sich vorne einig sind. Ja, und letzten Endes dann Sprint aus dieser großen Gruppe. Eigentlich hätte ich gedacht, ja, Viviani ist wahrscheinlich schneller als Sagan, aber Sagan hat es clever gemacht, auch weil Viviani da ein bisschen eingebaut wurde, hat dann ja, sich den Sieg gesichert.
Hattet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt in der bisherigen Frühjahrssaison so ein bisschen die Sorge, dass Sagan nicht mehr aus den Schuhen kommt? Also Sanremo war ja irgendwie so, dass man, dass er hinterher selber nicht mit Kritik an sich selber, aber auch mit seinen Mitfahrern gespart hat und gesagt hat, ja, da hätte man irgendwie nachfahren müssen und so weiter und so fort, aber alle und nicht nur ich. Hattet ihr vielleicht...
Ja gut, also ich finde so bei Sagan, man hat es hinterher auch, Markus Burkert hat das ganz gut gesagt, da gab es so die Szene bei Gent-Wevelgem so gut 9 Kilometer vor dem Ziel oder so, wo die beiden sich unterhalten haben und da hat wohl der Burkhardt zu dem Sagan, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, ich mache das schon, weil er den Eindruck hatte, dass Sagan wieder zu viel in der Gruppe macht. Das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet, dass er generell in so kleinen Gruppen, ja, auch als Sprinter da zu viel Führungsarbeit macht und ihm dann die Kräfte am Ende im Sprint fehlen. Und das hat er jetzt, denke ich, besser gemacht, jetzt auch auf jeden Fall bei dem Rennen.
Muss er vielleicht auch noch ein bisschen mehr sich, wie soll man sagen, auf seine neuen Leute oder auch auf die alten plus die neuen Leute, auf sein neues Team, darauf verlassen lernen?
Ja, generell hätte ich jetzt gedacht bei dem Rennen oder generell halt in den Klassikern Bora da vielleicht schon ein bisschen stärker eingeschätzt. Also gut, am Ende war Burkhardt mit dabei. Ja, aber es wird schon schwierig natürlich, wenn jetzt die Flandern-Rundfahrt beispielsweise ansteht, alle Attacken der Quickstep-Mannschaft irgendwie zu kontern mit zwei sehr guten Helfern, Oss und Burkhardt, aber ja, wird man sehen.
Was, Chris, deine Gedanken zu Sagan bisher und jetzt den Sieg von dort? Ich glaube, der Chris ist uns abgeschmiert, wenn ich das richtig sehe. Naja, versuchen wir ihn gleich mal wieder dazu zu holen. Vielleicht ist der Zug auf die Leitung gestiegen. Oder so, ich rufe ihn gleich einfach nochmal an und setze an dieser Stelle mal eine Marke.
Um auf das Rennen jetzt nochmal zurückzukommen, Gent-Wevelgem, das Finale fand ich also extrem spannend, auch gut anzusehen, weil es war so ein Windkantenrennen at its best. Mhm. Also nach dem Kemmelberg, wie gesagt, waren ein paar Fahrer ins Hintertreffen geraten, unter anderem, wie schon gesagt, John Degenkolb, aber auch beispielsweise ein Alexander Christoph oder auch ein Toni Martin und die hatten halt nur eine Lücke von gut 10 Sekunden nach vorne, aber wenn du halt einmal auf der Windkante hängst und die vorne kreiseln, kommst du da nicht mehr hin. Und es war halt so ein Ausscheidungsfahren, einer nach dem anderen ist dann hinten aus der Staffel rausgeflogen, beispielsweise, ich glaube, einen Preven van Hecke war das die ganze Zeit. Der war, hing immer die ganze Zeit am Ende der Gruppe und ist dann auch irgendwann rausgeflogen, aber wieder rausgeflogen ist, der stand dann förmlich auf der Straße und wurde dann von allen Gruppen noch überholt.
Ja klar, wenn du einmal den Anschluss da verpasst hast und auf der Windkante stehst und vielleicht dann vorher auch schon am Limit warst, dann ist halt aus, Schluss, Feierabend, ne? Dann geht nichts mehr. Und
Alexander Christoph, der hat mit zwei Astana-Fahrern eine Verfolgungsjagd über 20 Kilometer gemacht, also, aber die sind einfach nicht näher gekommen.
Nee, also hat jeder von uns ja, glaube ich, auch schon mal in Jedermann-Rennen erlebt oder so, dass da eine Gruppe, ich erinnere mich mal an einen rund um Köln, wo ich irgendwie einen uns beiden gemeinsam bekannten Fahrer irgendwie auf dem Kopfsteinpflasterstück, jeder, der Jedermann-Rennen auch fährt, wird das kennen, das Kopfsteinpflasterstück, und da hat sich zwischen uns, er fuhr vor mir, wirklich, und dann hat sich ein Auto zwischen uns gesetzt und er ist dann deswegen rund, wie lang ist so ein Auto? Keine Ahnung, 4 Meter, 5 Meter, Er ist einfach 5 Meter vor mir über die Kuppe oben gefahren, hat dort direkt eine Gruppe erwischt. Ich habe erstmal getrunken, musste durchatmen und hatte dadurch eine Lücke von 10, 11, 12 Metern. Und das habe ich einfach nicht mehr zusammen zugekriegt. Ne? Also das war einfach nicht mehr möglich, daran zu fahren. Dann gibt es einfach. Ne? Und ich finde dann immer beruhigend, dass das auch mal den Profis passiert. Und nicht nur uns Pfosten.
Bei Quickstep, vielleicht hat man vielleicht auch so ein bisschen auf die falsche Karte gesetzt. Man war da ja zahlenmäßig doch sehr, sehr stark in dieser Spitzengruppe vertreten, aber hat halt alles auf die Karte Ilia Viviani, also Sprint, gesetzt. Und wie ich schon gesagt habe, Philipp Gilbert, unheimlich, was der da gefahren ist. Also etliche Kilometer im Wind von vorne bis kurz vorm Ziel. Aber vielleicht wäre es effektiver gewesen, abwechselnd zu attackieren. Und beim Sprint hätte man Viviani immer noch in der Hinterhand gehabt. Und so hätten die anderen Teams dann arbeiten müssen. Gut, also im Sprint war es halt, wie gesagt, so, dass Viviani sich da so ein bisschen hat einbauen lassen und man hat es dann auch im Ziel gesehen. Also das war wirklich ganz große Bilder eigentlich. Also Viviani saß da und hat richtig geheult über Minuten, dass er das Rennen verloren hat.
Ja, aber das finde ich auch dann noch schön, dass es halt wirklich noch irgendwie, ja, wie soll man das beschreiben, ne? Dass es denen auch nicht egal ist, so wie das da so läuft. Und jetzt sind wir alle wieder vollständig, alle wieder beisammen. Der Chris hat seinen Durchfall abgearbeitet und kommen wir zu der Vorschau. Jetzt kommendes Wochenende wohl der nächste große Klassiker oder das nächste Monument.
Morgen geht's schon los. Morgen geht's schon los.
Was? Genau, morgen ist ja auch schon das nächste World Tour-Rennen.
Ja, gut, das ist ja.
Und vor allem spannend, morgen jetzt zu sehen, quer durch Flandern. Am Start unter anderem das Duo Infernale, Nairo Quintana und Alejandro Valverde.
Okay, warte mal, quer durch Flandern, wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn hier auf meiner Liste? Wieso ist es nicht in meiner Liste? Wer hat hier meine Liste bearbeitet? Wir meinen aber, ich glaube, das ist das Falsche, was ich hier habe. Okay, erzähl mir einfach mal. Also was meint ihr denn, was daraus wird? Also ist, nur damit ihr wisst, über welches Rennen wir sprechen, wie spricht man es aus? Dwars door Flanders morgen. Werden die denn überhaupt eine Rolle spielen, die zwei?
Nein, ich denke, das ist einfach also ein Test für die Tour de France, weil das machen ja jetzt ganz viele. Also ich glaube, Landa ist jetzt auch eines, ich glaube, den E3-Preis ist der, glaube ich, mitgefahren. Irgendwie 85. oder so geworden, halt einfach um zu testen für die Tour de France, für die Kopfsteinpflaster-Etappe.
Mhm. Also meinst du, die werden jetzt alle so der Reihe nach mal durchgejagt durch die flandrische Hölle? Also
ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, ich kann mir schon vorstellen, dass Valverde morgen eine Rolle spielen wird. Der ist das Rennen 2014 gefahren, wurde damals 36. zeitgleich mit dem zweiten und war bis, meine ich, wenige Kilometer vor dem Ziel sogar in der Ausreißergruppe. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ein Valverde morgen in den Top 10 landet.
Ja, aber Top 10 ist ja jetzt ist das für einen Fahrer wie ihn, also ist das der Anspruch?
Auf dem Terrain definitiv.
Okay.
Ja. Ja, gut, traue ich ihm schon zu. Also könnte schon sein, je nachdem, mit welcher Einstellung er halt an den Start geht.
Also ich glaube, dass ein Valverde jetzt bei sehr, sehr vielen Rennen ich den für eine Top-10-Platzierung immer.
Und es ist natürlich auch die Frage, wie er denn auf dem Kopfsteinpflaster zurechtkommt.
Klar, ne, das wird immer die Frage sein, die er sich oder wir uns über ihn stellen müssen. Aber wer morgen, also wer doch jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gilbert, den du jetzt ja schon in den letzten Rennen ganz gut gesehen hast.
Der fährt nicht.
Philipp Gilbert fährt nicht?
Nein.
Sicher?
Sicher.
Ja.
Okay, das war, ich habe jetzt hier.
Ja, aber beispielsweise jetzt auch mal ganz spannend dann zu sehen, wie sich dann John Degenkolb schlägt. Weil es steht ja immer noch ein großes Fragezeichen eigentlich hinter seiner Form. Er war jetzt von Mailand Sanremo krank, musste da absagen. Und jetzt bei den beiden Rennen E3-Preis, da hat er für Stuyven gearbeitet und da war der Kapitän. Und jetzt bei Gent Wevelgem ist so für mich so ein bisschen die Frage gewesen, war der jetzt wirklich einfach nur zu weit hinten platziert im Kemmelberg oder hat er auch einfach die Form nicht?
Mhm. Er sah offen gesagt nicht gut aus. Also jetzt, man hat ja einige Blicke auf die nachführende Gruppe erhalten, vor allem in dem Zusammenhang mit der doppelten Astana-Attacke und mit Alexander Christoph. Da war Degenkolb schon mächtig am Pumpen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass auch morgen Jasper Stuyven wieder der stärkste Fahrer von Drecksiger-Frego sein wird.
Ja, und also, spannend auch, also ich weiß jetzt nicht genau, ob er, doch ist sogar am Start, Toni Martin beispielsweise jetzt bei Gent-Wevelgem, also war da auch ganz lange vorne mit dabei und hat ja gesagt, er möchte da jetzt auch bei den Klassikern vorne mitfahren, wie der sich jetzt bei so einem Rennen dann schlägt.
Aber ich glaube, alles, was da morgen passiert, wird interessant, aber steht so weit zurück hinter dem, was dann am kommenden Wochenende darauf folgen wird, nämlich die berühmt-berüchtigte, von uns allen geschätzte Flandern-Rundfahrt.
Ja, und das ist kein April-Scherz.
Ach stimmt, das ist der 1. April. Hatte ich komplett übersehen. Ich erinnere mich immer noch gerne, wie wir die Flandern-Rundfahrt hier mal bei mir auf der Couch geguckt haben, vor etlichen Jahren. Weil wir haben es nie geschafft, irgendwie, obwohl du oft zu Ostern wegen rund um Köln in Köln warst, aber wir haben es irgendwie nie geschafft, dahin zu fahren. Im Nachhinein ärgerlich, aber vielleicht kriegen wir es einfach so mal irgendwann hin. Ja, wer macht das denn auf der Flandern-Rundfahrt? Wir hatten ja mit unseren Sanremo-Tipps ja schon so glorreich gescheitert sind, einfach mal die Frage in die Runde. Jeder wirft einen Namen hin und ich fange an und sag, dass ich glaube, dass Sagan ins Rollen kommt. Ist jetzt mit Sicherheit kein Geheimtipp, aber einer muss ja beginnen, ich sag Sagan.
Ich sag Gilbert.
Ja, da habe ich mich vorhin auch schon exponiert und sage ja auch Gilbert.
Hätte ich jetzt bei dir, Thomas, auch schon fast erwartet. Okay, Van Avermaet, wie steht's um den?
Der kann auch gewinnen.
Ja, gewinnen können die
auch gewinnen, aber ich schätze es generell, also extrem schwierig, einen auf dem Parcours die Quickstep-Mannschaft irgendwie im Zaun zu halten. Wenn die es nicht total taktisch verbocken, dann kommt der Sieger aus dieser Mannschaft.
Ja, also muss er kommen, weil sonst wird, also so wie sie sich bisher dargestellt haben in diesem Frühjahr, alles andere und Patrick Lefebvre lässt Köpfe rollen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auf eine Reaktion von ihm, wenn nicht ein Quickstep-Fahrer die Flandern-Rundfahrt dieses Jahr gewinnt. Also können wir, glaube ich, gespannt sein. Wie werdet ihr es live schauen können? Also bei dir mache ich mir da gar keinen Gedanken. Thomas und du, Chris, weißt du das schon?
Ich werde es mir auch anschauen.
Ich weiß gar nicht, wann ist das, am Sonntag, ne?
Ja, das ist so ein Rennen. Ich weiß nicht, ob es von Anfang bis Ende übertragen wird. Aber das ist so ein Rennen, da kann man auch von 12 bis 17 Uhr durchgehend schauen und man weiß halt einfach, da könnte immer was passieren.
Ja, wenn man nicht diese familiären Verpflichtungen hätte.
Das hat man jetzt halt bei Mailand-Sanremo nicht. Bei Mailand-Sanremo reichen im Regelfall die letzten 10 Kilometer, aber so bei der Flandern-Rundfahrt oder auch bei Paris-Roubaix, da kann auch 100 Kilometer vom Ziel auch mal so eine Aktion gehen, wie wir es jetzt auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten mit Toni Martin und Tom Boonen, wo dann halt wirklich auch mal eine spannende Situation heraus hervorgeht. Letztes Jahr bei der Flandern-Rundfahrt mit Gilbert.
Na, der hat ja, glaube ich, schon 35 Kilometer vom Ziel irgendwie die entscheidende Attacke gefahren und die Gruppe hatte sich, glaube ich, war das im letzten Jahr, schon tatsächlich an der Mauer von Gerardsbergen die entscheidende Gruppe abgesetzt.
Richtig, und das war ja weit vom Ziel.
Fast 100 Kilometer vom Ziel, ja.
Sind wir gespannt. Freuen uns auf Sonntag. Kommen wir zu unserer berühmt-berüchtigten Endrubrik, was weniger schön klingt, als es eigentlich gemeint ist, wo wir so alles vermischen, was man irgendwie vermischen kann. Gerade frisch eben reingetrudelt, ich weiß nicht, also zumindest ich habe es vorher nicht wahrgenommen. Deutschlandtour wird übertragen. Habt ihr es auch schon gehört? Also, dass die ARD und ZDF die Deutschlandtour alle vier Etappen komplett oder zumindest ja, also in großen Teilen Live-Bericht erstatten werden. Ich möchte ja, ihr könnt euch mit einer Begeisterung komplett zurückhalten, also nicht zu viel auf einmal, nicht alle gleichzeitig.
Ja gut, also ich denke, das war Bedingung für den Veranstalter ASO, dass sich da irgendwie ein Broadcaster findet, der das Ganze im Fernsehen zeigt und ob das jetzt ja die oder die Sendeanstalt ist, spielt, denke ich, jetzt nicht so die große Rolle, aber für die ASO natürlich dann vielleicht auch mal was anderes, dass so ein Rennen dann dem breiten Publikum dann doch mehr durch die öffentlich-rechtlichen Sender zuträglich gemacht wird.
Ja, ich denke auch. Also
ich finde es auch ein gutes Zeichen. Die Frage ist dann natürlich nur, wer schaut wo älter, wer schaut Deutschlandtour?
Du meinst das jetzt in Deutschland gesehen oder wie soll man sagen, oder generell europaweit, weltweit? Nee. Oder?
Naja, ich sag jetzt mal auch in Deutschland. Also es gibt sicherlich auch Radsportfans in Deutschland, die dann den sportlichen Stellenwert der Vuelta dann doch deutlich höher einschätzen als den der Deutschlandtour.
Ja, aber das, ich glaube, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Die Vuelta hat sich jetzt nicht dadurch hervorgetan, dass ihre Zieldurchfahrten nachmittags um 3 stattgefunden haben. Ne? Ich glaube, da kommt
genau, also ich denke, es wird ähnlich sein wie bei Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico, dass einfach die Zielankünfte zeitversetzt sind.
Ja. Und da wird die deutsche Tour, glaube ich, clever genug sein, sich nicht mit der Vuelta messen zu wollen.
Ist natürlich schon noch so, wenn eine Vuelta um 17 oder um 17.30 Uhr endet, dann ist es auch ein Angebot für die Berufstätigen. Wenn eine Deutschlandtour um 3:30 endet, dann ist das eher, ich sag mal so, die Konkurrenz für, wie heißen denn die ganzen Telenovelas? Ist das noch Rote Rosen und was ist da auf ARD und ZDF?
Das ist dein Fachgebiet, oder, dafür haben wir dich ins Boot geholt.
Oder Tage im Glück. Ja, das sind dann doch eher die Hausfrauen, die parallel dann noch die Wäsche waschen und dann bügeln.
Also, ja, aber wär's dir lieber, wenn's,
auch wenn das jetzt vielleicht politisch nicht ganz so korrekt ist.
Aber wäre es dir lieber, wenn es nicht gezeigt wird? Also das ist denn die Alternative?
Nein, finde ich schon gut. Allein deshalb, weil man es wahrscheinlich dann im Nachgang noch in der Mediathek sehen kann. Ja. Allein das sollte ja ein Vorteil sein. Ja, letzten Endes entsteht die Spannung über die Rennverläufe, vielleicht auch über die Fahrer, die teilnehmen. Und ich hoffe da einfach mal drauf, dass zumindest die deutschen Klassefahrer wirklich auch da Interesse dran haben, dran zu starten, weil sie hoffentlich auch wissen, wie wichtig ihr Einsatz dann auch ist
für
den deutschen Radsport.
Ist für manchen Fahrer auch einfach, dass die Deutschlandtour zumindest zu dem Saisonzeitpunkt als WM-Vorbereitung gar nicht das Schlechteste, ne? die sich vielleicht nach einem Giro und nach einer Tour nicht noch eine Vuelta antun möchten und dann mal so ein Viertages-Ding fahren.
Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die deutschen Fahrer,
ich meine nicht deutschen Fahrer, sondern insgesamt.
Ich glaube, es also, ganz ehrlich, aus meiner Sicht gibt es eigentlich bei dem harten Kurs der WM keine bessere Vorbereitung als die Vuelta, weil die Vuelta ist traditionell hart und das WM-Rennen wird hart sein. Und ich bin der Meinung, dass die Fahrer, die da wirklich ernsthafte Ambitionen haben, da wird der Großteil die Vuelta fahren. Weil diese Rennhärte, die kriegst du nicht bei einer viertägigen Deutschlandtour.
Ja, aber es gibt ja jetzt auch keinen deutschen Fahrer, der jetzt bei der WM die Chance auf die Goldmedaille hätte.
Ich meine doch gar nicht Deutschland, deutsche Fahrer, sondern ich denke jetzt an so Fahrer, die vielleicht den Giro. Oh,
ja, aber vielleicht auch zum Vorteil dann wieder der deutschen Fahrer. Ja. Man hat ja auch damals, als es die Deutschlandtour in ihrer alten Form noch gab, immer gesehen, die meisten, also gab es wenige, die da richtig Bock drauf hatten. Und einer, der da so richtig Bock drauf hatte, war halt Jens Vogt, der sich das jedes Jahr auch so zum Saisonziel gesetzt hat und dadurch halt auch viel Sympathien, denke ich, gewonnen hat.
Ja, also ich freue mich da definitiv drüber und ich glaube auch, dass viele Leute, ne, wir hatten es bei der Bayern-Rundfahrt, was für eine Begeisterung da am Straßenrand war und all die Leute, die es vielleicht am Straßenrand sehen, das sind jetzt 4 Tage, die werden dann vielleicht auch die Möglichkeit haben, den TV mal für eine Stunde anzumachen und während der Arbeit oder auch dann vielleicht ne, bei Natur hat dann oft auch die Gegend irgendwie an dem Tag einen halben Tag frei oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, also ohne TV-Übertragung, also ohne TV-Übertragung würde ich der Deutschlandtour mittelfristig keine Chance geben.
Ja, und deswegen, wir haben es ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, als wir über die Strecke gesprochen haben, dass man sich vielleicht so ein bisschen bewusst diese Regionen ausgesucht hat, die da so ein bisschen ja, Radsport-affiner oder beziehungsweise mit Radsport, Profi-Radsport in der Vergangenheit mehr in Berührung gekommen sind, weil dann doch so Saarland oder ja, Rheinland-Pfalz, da fuhr dann ja auch öfter mal die Tour de France durch oder Stuttgart, wo die WM stattfand. Von daher hat man das, denke ich, dann schon ganz bewusst gewählt.
Ja, also ich bin gespannt. Halte das für ein gutes Zeichen zumindest, dass die Broadcaster sich da gesagt haben, das machen wir. Und als nächstes noch die Vorschau auf die Baskenland-Rundfahrt. Ach, das haben wir eben ganz vergessen. Naja, machen wir es jetzt schnell beim Gossip mit dabei. Baskenland-Rundfahrt findet statt, Moment, wo haben wir es hier auf der Liste? Nirgendwo? Haben wir es doch? Nee, haben wir nirgendwo.
ab dem nächsten Montag.
Ja,
kommen wir. Da wird zum Beispiel ganz spannend sein. Wird ganz spannend sein. Nibali zum Beispiel, der am Sonntag noch bei der Flandern-Rundfahrt startet und dann von Brüssel aus mit einem Privatjet abends ins Baskenland geflogen wird und dann gleich am nächsten Tag da startet.
Mhm. Baskenland-Rundfahrt, auch traditionell was recht Bergiges, für die, die jetzt weniger dort drin stecken. Glaubst du, Nibali fährt da auf Krawall? Also will er da was?
Nee, also denkt
er. Nee, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, er fährt da auch mit den Izagirre-Brüdern, beide gebürtig im Baskenland. Ich denke, denen wird man an der Stelle zugestehen, dass sie für sich fahren dürfen.
Mhm. Er wird es halt, denke ich, als Vorbereitung auf Lüttich, auf das nächste Saisonziel halt diese kurzen Steigungen in Angriff nehmen.
Mhm. Also es ist auch eine 6-Tages-Rundfahrt mit einem Zeitfahren. Ja, vielleicht ein gutes Training, was man da fahren kann, was im vergangenen Jahr Valverde gewonnen hat. Mal gucken, wie sich das dieses Jahr darstellt. Ja, ich hatte im Vorfeld noch hier die große Gossip-Meldung, was ich gehört hatte, dass ich mich total gewundert habe, dass Tom Boonen jetzt bei Lotto Soudal involviert ist, und erzähl das dem Chris vorher, dem Thomas vorher, und der so, ja, der macht da den Training und so. Also ich dachte, ich hätte hier super geheime Infos, aber war nicht so. Alles schon bekannt.
Ja, also ich denke jetzt nicht, dass das so ein Riesenjob für ihn ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die belgische Medienlandschaft so ein bisschen im Auge hat, dann sieht man doch, dass er zu 80% gefühlt seiner Lebenszeit da irgendwo im belgischen Fernsehen rumhängt und eher jetzt weniger irgendwelche Strecken von der Flandern-Rundfahrt oder von Paris-Roubaix erkundet.
Okay, du meinst also, es ist mehr so Spaß, den er dabei hat.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur, um irgendwo Lefebvre eins auszuwischen, dass er jetzt da bei Lotto Soudal ausgerechnet den Streckenscout macht.
Okay. Ja, klingt nicht ganz unplausibel. Kann durchaus ein Grund sein, weswegen er da jetzt angeheuert hat. Und damit wären wir eigentlich durch und kommen jetzt zu unserem seltenen, aber dann doch gerne gehörten Punkt, Velo Home auf Reise. Chris, erzähl mal ein bisschen. Du warst ja bei Katalonien?
Nee, Andalusien-Rundfahrt. Also ja. War dann doch ein Stück weit südlicher Anfang Februar. Ich habe die Zeit dort wirklich genossen. Ich muss sagen, war zu dem Zeitpunkt dort schon wesentlich wärmer, als es bei uns zu dem Zeitpunkt war. Also es gab da doch 25 Grad und teilweise mehr. Also war wirklich sehr, sehr schön. Vom Rennen selbst habe ich zwei Etappen mitverfolgt. Das war zum einen, ich weiß nicht, inwieweit ihr die Etappen verfolgt habt.
Wir haben schon besprochen.
Die eine sehr, sehr harte Ankunft, die Tim Wellens gewonnen hat, die war wirklich, wirklich bretthart. Also man hat es gesehen, da war es ganz, ganz steil berghoch, und wir haben uns dann noch das Zeitfahren angeguckt. Ich habe da auch recht schöne Bilder gemacht. Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Bilder wirklich zu bearbeiten und auch nochmal auszuwählen, aber wir waren da am Anfang der Naturstrecke, nenne ich sie jetzt mal, gesessen und haben dann Bilder gemacht, wie die Fahrer dann im Staub reingefahren sind. Also da sind einige wirklich schöne Bilder dabei rausgekommen, die können wir sicherlich auch auf unserer Webseite noch verlinken. Also sehr, sehr schöne Eindrücke. Ansonsten, was Interviews und so weiter angeht, hat sich da, muss ich leider sagen, jetzt wenig angeboten, weil die Fahrer, von denen ich mir jetzt so eine Teilnahme erhofft habe, beispielsweise auch ein Silvio Herklotz, mit dem ich mich gern unterhalten hätte, beispielsweise da jetzt leider dann doch kurzfristig abgesagt haben.
Mhm. Wir hatten nicht doch eigentlich losgeschickt, um Froome um diesen Namen heute, wollen wir das Fass heute eigentlich gar nicht aufmachen, weil bis zum nächsten Mal hat sich eh nichts getan. Machen wir es vielleicht beim nächsten Mal. Aber du solltest doch Froome interviewen. Du wolltest doch als investigativer Günther Wallraff des Velo Homes ihm auf die Zähne füßen, auf die Zähne, nee, wie sagt man, auf die Zähne fühlen? Zähne fühlen? Ja, genau, Zähne fühlen.
Füße treten.
Füße treten und Zähne fühlen und alle anderen Körperteile in Ruhe lassen und jetzt mal Butter beim Froome holen.
Naja, muss man natürlich schon auch sagen, so ein Froome war natürlich bei dem Rennen auch sehr, sehr beschützt. Also jeder wusste um seine Rolle und auch die Situation, in der er steckt. Also man kam jetzt nicht so leicht an ihn heran. Noch dazu muss ich aber sagen, und das ist mir positiv aufgefallen, es gab jetzt keinerlei Buhrufe in irgendeiner Art und Weise, was mich mal mehr davon überzeugt, dass Radsportfans doch zu den besseren Fans auf der Welt gehören. Also da gab es jetzt zumindest in Spanien so keinerlei Aktion, die ich mitbekommen hätte, dass jetzt Froome da jetzt wirklich ja ausgegrenzt worden wäre. Also er konnte da auch sein ganz normales Rennen bestreiten, wie jeder andere auch.
Ich sag mal aber so, dass gerade in Spanien mit, also der ein Fuentes kam nicht aus Dänemark. Vielleicht ist man da in der Hinsicht auch einfach so, dass man sagt, okay, machen wir fast nicht auf, muss nicht nötig sein und vielleicht auch, ich will nicht sagen toleranter, aber verständnisvoller, ist glaube ich ein gutes Wort.
Also ich fand wirklich sehr, sehr verständnisvoll alle. Was ich ganz interessant fand, also gut, wir waren leider beim Zeitfahren dann und war dann so die Überlegung, okay, warten wir jetzt wirklich beim Start, beim Ziel, wo setzen wir uns hin, wo stellen wir uns hin? Wir haben uns dann wirklich für diesen Standort zum Eingang der Naturstraße entschieden, haben dann leider halt Christian Knees da verpasst, weil er zu dem Zeitpunkt Viertletzter war. Aber was ganz nett war, dass beim Abflug vom Flughafen in Sevilla er am gleichen Morgen dann auch abgeflogen ist. Mhm. Also quasi auch von Sevilla, dann aber Richtung Portugal geflogen ist und dort aus Richtung Heimat, also hatte irgendwie einen anderen Flug. Da konnte ich noch 2-3 Sätze mit ihm wechseln, was ich eigentlich ganz nett fand, weil man ihn dann halt mal so, ja, so als Privatmensch dann halt auch mal getroffen hat und jetzt nicht als Radfahrer, also und nicht im Team Sky Trikot, sondern halt einfach so ganz normal am Flughafen. Am Flughafen habe ich darüber hinaus auch noch, wie heißt der, Marco Pinotti getroffen in seiner BMC-Kluft und mit einem anderen Verantwortlichen vom BMC. Die waren jetzt bei der Andalusien-Rundfahrt, meine ich, gar nicht dabei. Ich habe mich dann auch so ein Stück weit gefragt, von welchem Rennen die dann kamen, ob das dann irgendwie, also Sevilla muss da wirklich so ein Umschlagsblatt sein. Also,
ja, ist doch, ich sag mal, die bedeutendste Stadt Kataloniens, oder? Sehe ich das falsch? Also ich kenne mich jetzt
nicht
Andalusiens, ja.
Ja, da gibt es ja mehrere. Also Sevilla, ja. Malaga, Marbella, Ronda.
Granada gibt es wirklich.
Granada.
Haben wir alles mitgemacht. Und Christian, du warst ja da auch schon vor einer Weile. Also von daher.
Ja, ja. Also ich durchaus kann da nur Positives sagen.
Eine Situation, der ich vielleicht im Nachgang so ein bisschen hinterher trauere, aber irgendwo dann auch wieder nicht. Als wir dann bei dem Zeitfahren waren, sind wir so ein bisschen durch die Straßen geirrt, auf dem Weg Richtung die Naturstraßen und dann hat Hund hinter uns plötzlich ein Auto gehalten vom Team Nippo Vini Fantini. Ja, und da ist dann halt ein Glatzkopf ausgestiegen. Thomas kann sich vorstellen, wer das war. Das war Stefano Gazzelli. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance. Ich wollte jetzt eigentlich nicht am Start warten und da irgendwelche Leute ansprechen, ob ich mit dem Auto mitfahren darf, sondern habe mir so gedacht, okay, gut, wenn der jetzt da ist, dann quatsch ich den einfach an. Und habe halt gefragt, ja, wie schaut's denn aus? Kann ich bei dir mitfahren im Auto hinter einem Fahrer? Und er, ja, passt. Können wir machen. Also sein Englisch war jetzt nicht das Perfekteste, aber ja, man muss sich mal überlegen, der Mann hat den Giro gewonnen, der ist jetzt vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit Jan Ullrich in Deutschland, aber war in der gleichen Zeit auch ein Weltklasse-Fahrer für Italien. Und war aber dafür wirklich sehr, sehr super drauf, also sehr, sehr cool drauf. Ja, und das war jetzt halt so eine Situation, meine Freundin war auch dabei und ich fand es toll, dass meine Freundin auch mit dabei war und ich habe mir gedacht, okay, gut, wenn ich da mitfahren darf, darf sie das sicher aus und habe halt nachgefragt, ja, darf my girlfriend da auch mitfahren und dann war es irgendwie vorbei. Ja, das heißt, das war irgendwie dann so eine schwierige Situation und ja, und dann habe ich mich dann halt entschieden, da dann nicht mitzufahren. Ich habe es kurzzeitig bereut, aber dann haben wir doch einen ganz schönen Platz gefunden an der Strecke. Habe mich aber kurzzeitig geärgert, weil dann hätten wir halt mal die ganze Strecke gesehen und mal so 20 Minuten Fahrt mit Stefano Gazzelli wäre sicherlich auch ganz interessant gewesen. Aber
jetzt gut. Die Frage, die sich anschließt, warum ist nicht deine Freundin alleine mitgefahren? Naja, Du hättest ja auch ganz ritterlich sagen können, Schatz, hier, dann fahr du mit.
Ja, das hättest du nicht machen wollen, nee.
Das, ich weiß.
Da hätte sie keinerlei Interesse dran gehabt, ich meine, ja, gut. Aber dennoch ein sehr, sehr, also ich fand ihn sehr, sehr nett, keinerlei Star-Allüren. Er hätte auch sagen können, nee, er fährt da alleine hinterher. Gut, jetzt ist es kein Riesen-Profi-Team.
Ja, aber trotzdem, also
ja.
Nett. Und wie hat dir sonst Andalusien gefallen? Also jetzt mal
Andalusien, sehr, sehr schön. Also wir waren größtenteils in Städten unterwegs, muss man sagen. Was uns sehr, sehr entgegenkam, war natürlich, dass wir jetzt außerhalb der Touristenzeit wirklich da waren. Also Februar ist dort wirklich noch so eine Phase, in der jetzt auch nicht alle Gastronomiebetriebe überhaupt offen haben, sondern sehr, sehr viele auch noch geschlossen sind. Also das geht dann erstmal so März, April dann so richtig los. Es war auch nicht so heiß, wie es jetzt vielleicht Mai, Juni, Juli gewesen wäre. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, also haben Sevilla angeschaut, Granada, Córdoba, Ronda waren wir, dazu noch Cadiz. Also haben wirklich einiges angeschaut. War ein Stück weit stressig, weil wir an keinem Tag wirklich länger als zwei Übernachtungen waren, aber dafür sehr, sehr viel gesehen. Das war interessant. Cadiz war gerade Karneval zu dem Zeitpunkt noch, da hatten wir dann einige lustige Gestalten gesehen, sag ich mal. Ja, war eigentlich ein schöner Kompromiss zwischen Radsport und Urlaub, wobei Radsport ja auch immer Urlaub ist. ja, aber ich sag mal so, dass das Arbeiten für Velohome war an der Stelle jetzt ein Stück weit im Hintergrund gestanden, weil es wirklich jetzt nicht die, auch nicht wirklich so die Fahrer gab, wo man jetzt wirklich hätte sagen können, okay, mit dem lohnt es sich jetzt auch mal 20 Minuten ins Gespräch zu kommen.
Hm. Aber nee, aber das klingt ja auch nach, also diese Runde so in ähnlicher Form, also was ist ja bei mir schon ein bisschen länger her, ich glaube 2011 oder 2010, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich auch gemacht und Malaga startend und dann einmal so im Uhrzeigersinn, glaube ich, rum. Kann ich jedem nur empfehlen, der jetzt noch, ich sag mal, jung und ohne Kind und so weiter ist, das mal zu machen. Wer dann nicht sogar die Zeit hat, die der Thomas hat, der damals ja eine Zeit lang in Malaga, glaube ich, angefangen hat. Ne?
Ja, ich kann nur jedem empfehlen, wer mal ins Trainingslager fahren will, im Sommer auch oder Spätsommer Sierra Nevada.
Ja. Schön, danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen, Chris, sozusagen. Ne?
Und, gerne, und wir werden definitiv noch so ein paar Bilder aussuchen und die werden wir sicherlich auf die sehr, sehr schöne Situation.
Ja, jetzt war ich, glaube ich, hier eine kurze Störung. Naja, aber der Satz, ein paar Bilder aussuchen, auf die Website stellen oder verlinken in dem Artikel, wenn der Chris dann fertig ist. Und das werden wir dann machen. Gut, dann bleibt es mir nur noch, mich zu bedanken bei euch beiden. Das war sehr schön. Wenn ihr euch gewundert habt, dass die Tonqualität von Chris etwas anders ist als unsere, das liegt an einem anderen Mikrofon, aber auch daran arbeiten wir. Das Problem haben wir bald gelöst, sage ich mal ganz vollmundig. Und danke Chris, danke Thomas, es war mir eine Freude.
Gerne.
Wie immer und wünsche euch Hörern eine schöne Woche. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung wieder, die Amazon-Bestellungen, Patreon, Überweisungen, vielen, vielen, vielen Dank für alle verschiedenen Kanäle, die ihr nutzt, um uns Gutes zu tun. Das haben wir auch unter anderem genutzt für die Berlinfahrt. Also wir waren jetzt in Berlin am vergangenen Wochenende, ohne zu spoilern, worüber wir in der nächsten Folge zu sprechen auch, aber wir waren zu dritt in Berlin. Das heißt, es gab auch jemanden, der den Hörern von früher noch bekannt ist, der Markus war auch mit dabei und der macht ja noch ganz viel im Hintergrund und deswegen war es schön, dass wir da auch mal zu dritt wieder an einem Ort waren. Ich soll euch übrigens ganz lieb grüßen, falls ich das noch nicht getan habe, dann mache ich das dann hiermit an dieser Stelle. Und wünsche euch viel Spaß bei der Flandern-Rundfahrt, das Wochenende darauf Paris-Roubaix auf die Baskenland-Rundfahrt und ich denke mal spätestens nach Paris-Roubaix müssen wir dann miteinander reden, oder?
Spätestens.
Ja, gerne.
Also vielleicht auch nächste Woche, mal gucken. Chris, das nächste Mal, wenn du am Fenster stehst, ne, wink mal dem Schaffner, der freut sich.
Klar.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.